Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Playtogether Podcasts und ja, zu unserer dritten Episode im Jahr 2021, die wir mal wieder mit einem Game Talk fortführen wollen. Und zwar den Game Talk zu Metroid Fusion. Oder soll ich es lieber Metroid SARS-CoV-3 oder so nennen? Jedenfalls, während wir im letzten Jahr bei unserem Game Talk zu Super Metroid noch am Überlegen waren, welches Metroid wir so als nächstes besprechen sollten, hat uns Nintendo auf der diesjährigen E3 doch so ein bisschen die Entscheidung abgenommen. Denn im Oktober diesen Jahres wird tatsächlich ein nagelneues 2D-Metroid auf der Switch erscheinen, nämlich Metroid Dread und damit ein direktes Sequel zu Metroid Fusion, aka Metroid 4. Und ja, für uns der Grund auf jeden Fall unsere Game Talk-Reihe zu der Metroid-Reihe, die wo wir bisher nur die 2D-Titel in chronologischer Reihenfolge sozusagen gespielt haben, fortzusetzen. Und anders als Samus mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern habe mir wieder Verstärkung geholt in Form von Carsten. Grüß dich, Carsten.
Hallo, Timo.
Und natürlich den Robert. Grüß dich, Robert.
Du hast eine Folge alleine aufgenommen, was?
Ich weiß nicht, wann ihr irgendwann zwischengesprochen hättet, wenn ich jetzt einfach einen ganzen Podcast alleine gemacht hätte. Aber ja, kannst du mal versuchen. Ja, Metroid Fusion auf dem Game Boy Advance. Habt ihr es denn auch auf dem Game Boy Advance jetzt nochmal gespielt?
Ja. Es heißt nur Advance, ohne D.
Stimmt, ja, nur ohne D, genau, Advance. Carsten, hast du es auf dem GBA gespielt?
Nein, ich hatte nie ein GBA. Schade. Ich bin gerade am überlegen, ob es das mal als gab es das für den 3DS als Download? Dann habe ich es da vielleicht mal gespielt.
Ja, und sonst, es ist Teil des Ambassador-Programms gewesen.
Dann habe ich es da gespielt.
Ja. Musste es
da gehabt. Das war da, ne? Also ja. Danach konnte man es nicht bekommen.
Genau. Nee. Ja.
Genau. Stimmt, da. Mit Minish Cap und so. Da habe ich es auf jeden Fall mal gespielt und jetzt zur Vorbereitung auf dem PC. Was? Wer hat das gesagt?
Ja, ich meine, du hast dein Modul genommen, das du gekauft hast und hast das ja gerippt und ja, alles
mit
okay.
Mit der Hardware, die ich dafür habe und genau, das, ja, genau so habe ich das gemacht. Mhm.
Ja, also 2002 war eine schwierige Zeit, da hatte ich, da bin ich in eine Mathe-Vorlesung aufgestanden, habe mich vom Physikstudium exmatrikuliert und das heißt, ich hatte eigentlich vor, also da kam Game Boy Advance SP, wurde dann in der Zeit halt, also es kam an die Öffentlichkeit, also sie haben da das gezeigt und ich war eigentlich sehr dafür, das zu kaufen, kam aber nie dahin, dass ich Game Boy Advance komplett verpasst habe. Ich fand auch die Spiele relativ teuer, muss ich sagen, immer wenn ich die im Geschäft gesehen habe. Ja, so dass ich letzten Endes das ist komplett an mir vorbeigegangen und ich habe wirklich Metroid-Spiele sowieso erst mit den 3D-Spielen auf GameCube begonnen, ne, und dann alles nachgeholt. Und jetzt habe ich ja ziemlich viel zur Auswahl, wo ich Metroid-Spiele spielen könnte. Also ich bin ein bisschen verwöhnt. Ich habe überlegt, es auf dem Mister zu spielen. Also quasi Hardware emuliert mit einem schönen Sony PWM-Monitor. Aber habe dafür mich dafür entschieden, das möglichst echt zu spielen auf meinem Game Boy Advance mit Mod, mit Beleuchtungsmod. Also es hat so was wie ein Game Boy Advance SP-Bildschirm drin. Nicht ein SIPS-LCD-Bildschirm, wo die Winkel besser sind, aber je nach, also wenn man ein bisschen auf YouTube guckt, kann es sein, dass die IPS-Bildschirme nicht ganz so die Bewegungen immer so Game Boy Advance echt darstellen. Also habe ich halt das geholt, wo die Winkel halt ein bisschen schlechter sind. Und es ist durchaus ein schlechterer Bildschirm, aber ein bisschen näher an das, was der Game Boy Advance SP gemacht hat. Und ich habe da drin ein EverDrive GBA von Qix gemacht. Das ist der EverDrive X5, wo man die legal erworbenen Spielmodule dann auf einer SD-Karte spielen kann. Und damit habe ich es gespielt. Und das war quasi das erste Mal, dass ich diese Hardware ausgiebig benutzt habe. Und ich fand die Schultertasten ein bisschen matschig. Ich weiß nicht, ob das immer so war. Sonst ist das schön zu halten. Sehr ergonomisch. Deswegen habe ich auch ein Original, also originalen Game Boy Advance geholt, nicht ein SP. Aber die Schultertasten waren eben ein bisschen matschig. Aber sonst D-Pad sehr schön. Knöpfen so. Ja.
Genau. Ja, super. Also du hast wahrscheinlich von uns allen auf jeden Fall das originalste Spielerlebnis damit gehabt, so also wie Metroid Fusion mal vorgesehen gewesen ist.
Also keine Save States und so, nur das, was man nur mal speichern kann, etc. Ja.
Ja, es ist ja auch nicht das erste GBA-Spiel, was wir jetzt hier im Rahmen von Metroid, unseren Metroid Game Talks besprechen. Denn wir haben das ja vor 4 Jahren ziemlich genau mit Metroid Zero Mission auch mit dem GBA-Titel angefangen. Den habe ich damals auf der Wii U gespielt. Da gibt es beide GBA-Metroids dieser, wie heißt es, Virtual Console zu kaufen. Mhm. Und ich habe jetzt gesehen, dass das Metroid Fusion da jetzt nochmal ziemlich gespiked ist. Also sehr viele Leute sind jetzt auch angefixt und wollen sich das nochmal anschauen, bevor jetzt Metroid Dread kommt. Ja. Ich hatte direkt nach dem Podcast damals, 2017, habe ich Metroid Fusion auch in der Virtual Console gekauft und hätte das jetzt auch auf der Wii U spielen können. Hab's aber aus Bequemlichkeit auf meiner gemoddeten Super Nintendo Classic Mini Konsole gespielt mit dem Super Nintendo Controller.
Und hast du das auf deinem OLED-Fernseher gespielt?
Ja.
Aha.
Ich habe das mal ausgerechnet. Der GBA hat eine Bildschirmfläche von 29,37 Quadratzentimeter. Mein OLED 55-Zoll-Display hat eine Bildschirmfläche von 8610 Quadratzentimeter. Ist also 277 mal so groß wie das Display für das Metroid geschrieben wurde.
Wie sah das aus? Sah das klobig aus?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich war ja schon von Metroid Zero Mission begeistert, was ich noch im 40-Zoller gespielt habe. Und Metroid Fusion funktioniert wirklich wunderbar auf dem Riesendisplay. Also die Pixel sind natürlich riesig. Wahrscheinlich ist ein 2 Pixel bei mir größer als bei dir die ganze Samus-Figur. Aber das passt. Also das kann man wirklich sehr, sehr gut genießen auf dem großen Bildschirm. Man verpasst auf jeden Fall nichts. Man fühlt sich auch nicht erschlagen, wenn man nicht gerade 10 Zentimeter vor dem Bildschirm sitzt. Also das ist sehr, sehr in Ordnung, muss ich sagen. Also es hilft natürlich, dass der GBA selber ein Widescreen-Display hat, sodass man da auch die Breite gut nutzen kann von dem Display und die Bildschirme sind nicht zu klein, Samus ist nicht zu groß als Figur. Also man hat eigentlich das Gefühl, das spielt sich so wie Super Metroid halt auf dem Fernseher. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und mit dem Controller sowieso. Der Super Nintendo Controller ist eigentlich perfekt, um auch GBA-Spiele zu spielen. Schultertasten, Knöpfe sind genug da, Steuerkreuz passt. Der Controller ist sowieso generell ziemlich perfekt für solche Sachen. Und hat eigentlich super gepasst. Und durch den, ich habe so ein, ich glaube von 8-Bit-Do ist das so ein Controller, der halt wireless ist, sodass ich dann nicht mit dem Kabel immer aufstehen muss. Und darüber halt auch die Möglichkeit habe, ins Menü von der Konsole zurückzukommen. Über eine Tastenkombination und dadurch halt auch ein Quicksave relativ schnell machen kann, ohne aufstehen zu müssen, auf den Reset-Knopf von der Konsole zu drücken. Und so konnte ich dann Fusion recht entspannt durchspielen. Denn ein paar frustige Momente hat das ja durchaus doch gehabt. wo ich nicht so viel Bock hatte, jetzt ewig nochmal zu dem Boss zurückzurennen.
Ich hab mein GBA ausgemacht ein paar Mal.
Ich hab's auch, also nicht ausgemacht. Ich war sehr froh, wieder dieses Quick Save, Quick Load Feature zu haben. Mhm. Weil sonst hätte ich mein GBA auch ausgemacht.
Ja.
Mehrfach.
Das kann ich mir vorstellen. Ich hätte es wahrscheinlich auch ausgemacht. Bin halt kein Speedrunner, der jetzt durch dieses Spiel durchmähen muss. Und für mich ist es halt ein neues Erlebnis. Und ich möchte dann auch in der Lage sein, das Ende zu sehen, ohne mich jetzt eine Woche lang auf irgendeine super schwierige Stelle vorzubereiten. Und ich bin nicht mehr 15, wo ich das vielleicht noch gemacht hätte. Aber ich fand's teilweise echt herausfordernd, muss ich sagen. Ja. Tatsächlich ist es ja so, dass das Spiel, was November 2002, wie gesagt, auf dem GBA erschienen ist, 8 Jahre nach dem Vorgänger Super Metroid und auch ein direktes Sequel zu Super Metroid darstellt, in Japan erst im Februar 2003 erschien, in einer Version, die dann auch schon aushöhlbare Schwierigkeitsgrade hatte. Also da gab es vom Start weg die Möglichkeit, das auf Easy oder Medium zu spielen oder Normal, wie es da heißt. Und wenn man es durch hat, wird noch der Hard-Modus freigeschaltet, so wie es dann bei Zero Mission, glaube ich, in unserer Version dann auch schon der Fall gewesen ist. Und der Schwierigkeitsgrad, den wir jetzt hatten, das entspricht dem normalen Schwierigkeitsgrad aus dem, was man in der japanischen Version auswählen kann. Sonst hättest du Carsten die Möglichkeit gehabt, das auch noch auf Easy zu spielen und dann wäre man vielleicht ein bisschen einfacher durchgekommen.
Verdammt, ich habe die japanische Version auch, die ich gekauft habe.
Ja, sehr schön.
Verdammt, hätte
ich das gewusst. Ich finde, es hätte jetzt nicht leichter sein müssen, nur bei einigen Bossen bin ich halt, da hätte ich keine Lust gehabt, einfach den Weg nochmal auf mich zu nehmen. Mhm.
Ja, es sind ja zwei Sachen, die das Spiel herausfordernd machen. Das eine ist einmal die Wegfindung, wobei wir nachher auf jeden Fall nochmal rausheben müssen, dass sich da Metroid Fusion doch ein bisschen sehr unterscheidet von den Vorgängern. Und das zweite sind eben die Bosse eigentlich, die ans Körperliche gehen oder vielleicht auch die Fluchtszene, die wir da nachher gegen den SAX haben, die ist auch ziemlich schwer, wenn man da nicht gut vorbereitet ist. Das sind eigentlich zwei Sachen, die da
ging eigentlich.
Die da kommen. Ja. Genau. Erstmals erwähnt wurde Metroid Fusion am 23. März 2001 als ein neues Metroid für den GPA, wo auch nochmal betont wurde, dass das hier kein Port von Super Metroid geplant wird, den es dann ja auch nie gab, was beim GBA durchaus erwähnenswert ist, weil die Konsole sehr, sehr viele Ports zum Super Nintendo bekommen hat. Also die ganze Mario-Reihe ist da nochmal gebracht worden, Zelda Link to the Past wurde auf den GBA portiert, aber Super Metroid halt nicht. Und ja, auf der E3 später in dem Jahr gab es dann auch die ersten Bilder und den Namen. Es wurde da schon als Metroid 4, damals noch in römischen Ziffern, vorgestellt. Wobei die Grafik hier noch sehr, sehr rudimentär war und eher so auf Game Boy Color Niveau noch gewesen ist. Und erst ein Jahr später wurde es dann als tatsächlich Metroid Fusion dann nochmal auf der E3 2002 dann vorgestellt. Auch dann mit der finalen Grafik-Engine. Und es wurde von IGN sogar zum Best-of-Show-Titel gewählt. Entwickelt wurde es wieder vom R&D1-Team, die auch schon Super Metroid gemacht hatten. Director war auch wieder der Yoshio Sakamoto und produziert wurde es aber diesmal von Takehiro Itsushi. Verkaufszahlen sind auch nicht verkehrt, gerade bei Mobiltiteln. Bis 2006 hat es sich in den USA fast 1 Million Mal verkauft. Liegt damit, glaube ich, in den Top 20 aller Mobilspiele Plattformen übergreifend, inklusive PSP, was ziemlich gut ist. Und genau, wurde später dann nur noch mal auf der Wii U Virtual Console released, so wie eben Carsten, du hast es ja miterlebt als Teil des genannten Ambassador-Programms für den 3DS. Die haben ja damals so einen Katastrophenlaunch hingelegt mit völlig überzogenen Preisvorstellungen, haben den Preis dann nachträglich gesenkt und alle Leute, die vorher schon den GBA, den 3DS gekauft hatten, hatten dann, glaube ich, 10 oder so GBA-Spiele geschenkt bekommen.
Waren es nicht 10 Spiele insgesamt? Irgendwie 5 GBA und 5 irgendwas anderes spiele.
Auf jeden Fall war es dabei.
Egal. Es waren Spiele dabei, genau. Aha,
genau, das war auch die einzige Möglichkeit, wie man das Spiel auf den 3DS bekommen konnte. Da später die GBA-Spiele nicht nochmal released wurden in irgendeiner Form. Genau. Also ein echter Exot, beziehungsweise hast du dein 3DS ja auch, glaube ich, mittlerweile verkauft. Ja. Beide. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Insbesondere habe ich mich gefragt, warum haben sie das Spiel auf dem GBA released und nicht auf einer großen Konsole? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Also Metroid Fusion, 8 Jahre nach Super Metroid. Auf dem N64 haben wir gar keinen Metroid gesehen. Und auf dem GameCube, gut, da gab es ja dann parallel den Release von Metroid Prime, was ja dann bei Retro Studios entwickelt wurde und auch den viel größeren Impact gehabt hat, meiner Meinung nach.
Ich habe eine Erklärung, die für mich schlüssig ist. Mhm. Nintendo hat selber halt nicht, also ich habe das letztens in der Recherche habe ich das irgendwo gelesen, dass Nintendo es halt nicht hinbekommen hat, 3D-Metroid sozusagen zu machen und sie auf den 3D-Konsolen aber unbedingt ein 3D-Metroid haben wollten. Deshalb gibt's quasi auf dem N64 keins und erst auf dem GameCube wieder, was ja aber auch nicht von Nintendo entwickelt wurde. Mhm. Und deshalb denke ich, dass sie dann auf dem GBA quasi nochmal die Möglichkeit hatten, ja ein 2D-Metroid zu machen und das ja auch quasi können, also weil sie es bisher immer so gemacht haben. Und sie hatten halt keine richtige Idee, wie sie das in 3D selbst umsetzen sollen.
Ja, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wann die Idee zu Fusion entstanden ist, ob die nicht vielleicht sogar länger schon irgendwo lag und jetzt einfach nur mal umgesetzt wurde. Und man, gut, der GameCube, der hat sich auch da so ein bisschen ausgezeichnet, dass du halt dieses Verbindungskabel zum GBA hattest. Und da gab es eine ganze Reihe an Spielen, die daraus Nutzen gezogen haben. Und Metroid Fusion bietet ja auch an, dass man das mit Metroid Prime verbindet, um dann zum Beispiel den Fusion Suit in Prime freizuschalten.
Gut, aber das ist ja...
Genau, das ist, aber das ist
ein kleines Gimmick.
Das ist ein kleines Gimmick, aber dadurch haben sie so ein bisschen Synergien geschaffen, um die Spiele sich
kein auch Mr. Tingle.
kein Mr. Tingle, genau. Um da so ein bisschen Synergien eben zu schaffen und sich gegenseitig zu pushen. Und sicherlich haben auch etliche Leute zugegriffen bei beiden Titeln oder sich extra ein GBA jetzt für Metroid Fusion gekauft, weil das ja wirklich auch eine Reihe ist, die sich auf jeden Fall Credits aufgebaut hat auf dem Super Nintendo spätestens. Ja, und auf dem N64, da haben sich 2D-Titel ja wirklich viel getan. Da wollte man ja nur 3D haben. Es gab ja wirklich nur, also die 2D-Titel kann man auf einer Hand abzählen, gefühlt. Da gab es ein spätes Kirby-Spiel, da gab es ein Yoshi, aber sonst musste alles 3D sein und vielleicht wollte man auch deswegen kein Metroid portieren, wenn es nicht richtiges 3D bieten konnte. Mhm. Was eigentlich schade ist. Also das hätte ich vielleicht schon gerne gesehen, da so ein Metroid à la Samus Returns auf dem 3DS mit coolem 3D-Hintergrund, wo man auch in die Tiefe gucken kann. Das ist ja erst jetzt viel später dann wieder interessant geworden. Und Nintendo selber hat auch auf dem GameCube-Ära eigentlich wenig 2D gemacht. Das kam erst auf der Wii, wo dann auch Mario wieder zu 2D zurückkehrte. Und jetzt, ja, spätestens jetzt, wo Metroid Dread nun wirklich kommt, was ja auch ewig lange in Entwicklung gewesen ist und viele Phasen durchlaufen hat, was jetzt auch als klassisches 2D-Spiel wieder kommt, mit tollen Hintergründen. Ich habe mir da gestern den Trailer nochmal angesehen, das sieht wirklich fantastisch aus. Ich glaube, das wird richtig, richtig toll.
Ja. Ich meine, man muss sich einfach vor Augen führen, dass für die Leute, die vielleicht erst um die Zeit, wo das Spiel rauskam, so anfingen, überhaupt Spiele wahrzunehmen. Aber es war eine Zeit, wo Nintendo noch so Big Player in Sachen Grafik war, ne? Also, wo die wirklich Konkurrenz, also mit Sony und Sega und dann später Microsoft irgendwie, die wollten denen Konkurrenz bieten. Und klar, also 2D war halt irgendwie, also hat man bei Sega Saturn gesehen, das war halt irgendwie die Vergangenheit. ich finde es auch bezeichnend letzten Endes, dass man heute sagen kann, okay, Metroid Dread ist halt 2D und das ist irgendwie kein Problem. Mm, ja, also genau. Dass die Leute nicht irgendwie sich wahnsinnig aufregen, sagen, was ist das? 2D, das ist ein Kinderspiel. Oder so, das kommt gar nicht mehr. Aber damals hätte es die Reaktion sicherlich gegeben. Ja.
Ich glaube allerdings.
Also halt diese Retro-Bewegung gab es auch noch nicht, ne? Es ist ja erst später halt entstanden, dass man gesagt hat, also Retro-Spiele 16-Bit-Ära und so war schon was Tolles und so, ne?
Ja, auf dem GBA. Obwohl ich nicht weiß, ob Nintendo da so drauf Wert legt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es nicht so Entwicklungsprobleme oder was weiß ich bei Metroid Prime 4 geben würde, dann glaube ich nicht, dass wir ein Metroid Dread gesehen hätten. Also zumindest nicht jetzt. Vielleicht irgendwann später.
Ja, Nintendo hat sich halt grundlegend gewandelt mit der Wii, ne? Die haben halt gemerkt, die müssen da gar nicht mehr, die sind quasi ausgestiegen aus dem Rennen um die heiße Grafik, ne? Aber ja, also es, wenn man sich zum Beispiel Metroid Prime ansieht, das war wirklich ein sehr schönes Spiel in der Generation, ne? Also ja, und hat wirklich weggehauen und weiß nicht, also da habe ich nicht so wirklich nachgedacht, aber es war auch ein riesiger Nachteil der Sega Saturn gegenüber PlayStation oder so. Gerade gegenüber PlayStation eben, dass 3D-Grafik bei Sega Saturn halt schwieriger zu machen war. Und diese schönen, ne, schmierigen Polygone bei der PlayStation waren halt der heiße Scheiß. Ja. Aber jetzt blicken wir anders zurück, ne? Also 2D-Spiele aus der Zeit kann man noch spielen, aber so ein 3D-Spiel auf der PlayStation wie Fate to Black oder so, die Fortsetzung von Flashback ist ja wirklich gottig. Also das kann man sich kaum noch antun.
Hm. Ja, das stimmt. Beim PlayStation Launch 1995 gab es ja auch die Vorgabe, dass 2D-Spiele, glaube ich, gar nicht Teil des Portfolios sein sollten anfangs und dass es später wieder freigegeben wurde und auf der PlayStation generell, zumindest auf der ersten, da gibt's ja auch herausragende 2D-Spiele, also alleine Symphony of the Night muss man da auf jeden Fall erwähnen. Also ja, genau, diese Entwicklung hat das N64 nicht mitgemacht und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch viel Politik bei gewesen. Und der GBA, der war halt sehr, sehr stark an Super Nintendo angelegt. Und da hat man jetzt, ja, wahrscheinlich einfach dann nochmal die Möglichkeit gesehen, dort Metroid fortzusetzen. Und Metroid Fusion war ja auch nicht das Einzige. Es kam dann ja noch Zero Mission 2 Jahre später, 2004 sogar erst. Fast in dem gleichen Jahr, wo Metroid Prime 2 dann auch kam. Mit einem tollen Remake von dem Ur-Metroid, was wir ja auch hier im Podcast schon besprochen haben. Und dann war ja auch die Zeit des GBA schon vorbei. Und auf dem DS hat man dann auch kein 2D-Metroid gesehen, sondern da fing der Launch eben an mit Metroid Prime Hunters. Da war ja auch die Demo da bei den ersten Versionen dann dabei. Also alles weit weg, was dann alles, was 3D konnte, hat auch 3D gemacht und 2D war irgendwie erstmal out. Bis weit in die Zukunft.
Ja, ich muss sagen, Nintendo hat irgendwie schon drauf, ziemlich komplizierte Spielreihenfolgen. Also es ist zwar nicht so ganz so schlimm wie mit Zelda, ja?
Ja.
Aber es ist schon so, man versucht sich das irgendwie alles einzuordnen und es ist echt irgendwie, Moment, das Spiel und dann das und dann, wieso?
Also ich finde das hier noch gar nicht so kompliziert. Also du hast das erste Metroid, dann hast du die Prime-Reihe und dann hast du halt Metroid 2, 3, 4, 5. Also.
Ja, wenn du es so sagst.
Es ist ja nichts, es teilt sich ja nicht in verschiedene Zeitlinien auf oder es ist halt Also die Prime-Teile sind halt einfach zwischen Metroid 1 und Metroid 2 eingeschoben und danach gehen die 2D, also die 3D-Dinger sind zwischen Metroid 1 und 2 eingeschoben und dann geht's einfach in 2D weiter.
Irgendwie finde ich das halt aber komisch, dass diese 3D-Dinger irgendwie einfach so dazwischen sind.
Ich weiß nicht. Also ich finde das wirklich weniger schlimm als bei Zelda mit, wir haben hier einen Split in drei Timelines und hey, hier hinten laufen sie alle wieder zusammen und es gibt nur noch eine Timeline wieder. Hey, das ist noch bescheuerter.
Ja, womit wolltest du anfangen, Thema? Mit Samus als Kind?
Nee,
wo die Chozo kommen und die Eltern werden umgebracht und
von Ridley und den Space Piraten und dann bekommt Samus Chozo DNA.
Nein, also man könnte natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, wir erzählen nochmal die ersten drei Metroids, die wir jetzt schon besprochen hatten in den Game Talks nach. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass wir einfach nur mal so kurz die wichtigen Ereignisse erwähnen, die jetzt für dieses Spiel relevant sind. Und das sind für mich, da wir jetzt in einer Umlaufbahn von dem Planeten SA388 sind und eben das Spiel auch direkt quasi die Story von Super Metroid forterzählt, ist das der sogenannte SA388 Incident. Was wir in Samus Returns quasi erlebt hatten, der Genozid an den Metroids. Samus reiste zu diesem Planeten damals hin, hat alle Metroids ausgerottet, bis auf einen, dieses Baby-Metroid oder dieses Metroid-Hatchling, so wie es genannt wird, und dieses Hatchling begleitet Samus vom Planeten weg, weil Samus das Potenzial in dem Baby gesehen hat, was ihr dann ja auch im Kampf gegen Proteus Ridley geholfen hat. Das Baby wurde dann auf die Space Science Academy auf der Ceres Space Colony gebracht. Allerdings wurde Samus von Ridley verfolgt bis dorthin. Und als Samus selbst wieder auf eine andere Mission war, bekam sie wiederum ein Notsignal von der Basis, wo das Metroid dann von Ridley entführt wurde. Und bei diesem Raid auf Planet Cebes jagt Samus dann die Space Piraten eben auf Cebes, besiegt dann nochmal Mother Brain und dabei stirbt das Baby Metroid. Das sind eigentlich so die relevanten Ereignisse, die wir jetzt hatten. Man könnte jetzt natürlich noch Other M hier mit einbringen, weil Other M sehr viele Story-Arcs oder Elemente aus Fusion quasi aufbaut, sozusagen als Prequel. Da habe ich mich jetzt allerdings nicht so sehr eingelesen, weil ich jetzt im Nachhinein doch sehr viel Lust bekommen habe, Other M nochmal zu spielen, weil ich es eben noch gar nicht kenne. Aber ich denke mal, das ist auch jetzt bis auf das, was vielleicht einzelne Charaktere jetzt noch angeht, auch nicht so sehr relevant an dieser Stelle. Weil Fusion kam nun mal deutlich vor Other M raus und greift erstmal so die Story von den beiden Vorgängern insbesondere auf. Von daher sollte das meiner Meinung nach so passen, wenn man diese Ereignisse insbesondere um dieses Baby-Metroid so ein bisschen im Hinterkopf hat. Und kann dann hier an dieser Stelle eigentlich ganz gut mit der Story von Fusion anknüpfen. Und vorweg gesagt, Fusion ist sehr, sehr story-intensiver, hat eine sehr viel dichtere Story als alle anderen Metroid-Spiele zuvor, die wir jetzt im Rahmen dieses Podcasts zumindest besprochen haben. Oder seht ihr das anders?
Nee, das ist so. Das ist von dem Director, also dem Sakamoto, tatsächlich auch so gewollt. Weil der mit Fusion das quasi schon angefangen hat, was er nachher mit Other M sehr viel weitergetrieben hat, sozusagen. Er wollte den Charakteren mehr Tiefe geben. Was ihm durch Other M vielleicht nicht so wirklich gelungen ist, obwohl er von seiner Story, wie er das erzählt, immer noch sehr überzeugt ist. Das kam bei den Fans ja nicht so gut an. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass es mir vorher besser gefiel, als quasi es nur so eine Art Environmental Storytelling gab und nicht eine richtige Story, wie die erzählt wird. Wobei mich das jetzt bei Fusion noch nicht so richtig krass gestört hat.
Ich muss sagen, dass es für mich wie ein Experiment wirkt, was für mich sehr, sehr gut funktioniert hat. Denn es ist nicht einfach nur eine Story, die erzählt wird, sondern es sind viele Story-Elemente, die im Gameplay aufgehen oder auch vom Setting, was einfach sehr, sehr gut ins Gameplay integriert wird und was dadurch für mich sehr viel Sinn ergibt. Und das fängt schon gleich am Anfang an, wo ja klassischerweise in jedem Metroid erstmal die Grundprämisse geschaffen werden muss, dass Samus ihrer Kräfte beraubt wird. Und das macht Fusion meiner Meinung nach sehr, sehr geschickt. Also sehr geschickter als eigentlich alle anderen Spiele zuvor.
Im Gegensatz zu Other M.
Da weiß ich tatsächlich immer noch nicht, wie es ist. Aber hier ist es ja so, dass die Story eben erneut auf dem Planeten SR388 beginnt, wo jetzt wissenschaftliche Untersuchungen stattfinden. Samus ist hier mehr als so als Bodyguard von Research-Team unterwegs. Und sie werden dann von einem Hornet angegriffen, das Samus dann tötet. Und wir sehen dann aber in einer Zwischensequenz oder in der Intro-Sequenz, wie aus diesem Gegner ein gelbes Wesen, irgendetwas Gelbes aufsteigt und in Samus' Körper eindringt. Und Samus spürt dann erstmal nichts, verliert allerdings auf dem Weg zurück zum Labor in ihrem Schiff das Bewusstsein. Das Schiff crasht. Sie wird allerdings durch einen Escape-Pod gerettet, das dann geortet werden kann. Und später wird dann identifiziert, dass es sich bei diesem Wesen, was sich in ihr eingenistet hat, um das Parasite X handelt. Oder was dann fortan als X bezeichnet wird. Also sozusagen eine Form des Coronavirus, wenn man so möchte. Weshalb ich eingangs auch da diese Parallele versucht habe zu ziehen. Das Ganze gipfelt denn ja darin, dass irgendjemand auf die Idee kommt, sie mit den Überresten ihres mit Baby-Metroids, wo anscheinend noch DNA aufgehoben wurde, daraus einen Impfstoff zu entwickeln, sie damit zu impfen. Und mithilfe dieser Vakzine hat Samus nun plötzlich zum einen Superkräfte. Also sie hat sozusagen einige Kräfte von dem Metroid übernommen. Ist jetzt nicht nur immun gegen diesen Parasiten, sondern zieht sogar Lebensenergie und Raketen aus diesen Viren, wenn sie denen entgegentritt. Hat aber auf der anderen Seite das Problem, dass sie sehr, sehr empfindlich gegenüber Kälte ist, weil die Metroids eben auch kälteempfindlich sind. Und zudem mussten bei dieser Operation zuvor bereits Teile ihres Anzuges ihr entnommen werden, weil die halt auch infiziert waren. Deswegen bewegt sie sich in diesem Spiel nur mit diesem sogenannten Fusion Suit fortan fort. Und dieser Anzug, die Überreste ihres alten Anzuges, verbleiben erstmal auf einer wissenschaftlichen Station. So, das ist erstmal so die Prämisse. Und ich finde gerade diese Idee, dass sie deswegen erstmal auf viele ihrer Kräfte ihres alten Anzuges verzichten muss, weil der eben unbenutzbar geworden ist durch diesen Parasiten. Erstmal sehr, sehr geschickt. Zum anderen finde ich es enorm geschickt, wie das Ganze mit dem erklärt wird, dass sie eben diese Metroid-Kräfte haben. Diese Metroids, hat sich ja auf dem Planeten herausgestellt, sind der natürliche Feind dieses Parasiten. Und dadurch, dass Samus alle Metroids auf diesem Planeten getötet hat, kann sich dieser Parasit nun hemmungslos ausbreiten und hat keinen natürlichen Feind mehr.
Aber zwei Sachen sind mir aufgefallen.
Okay.
Das erste ist, das Spiel fängt ja an mit Samus, wie die halt in die Asteroiden einfach so reinfliegt, ne?
Ja.
Sie ist wirklich nicht so eine Vorbild-Kopfgeldjägerin, ne? Also die ist so, oh, da ist so ein Parasit in mich reingeflogen, YOLO, ich steig einfach in mein Schiff und flieg mal rum. Und dann, also es hat irgendwie für mich auch was Witziges, so wie sie da einfach so am Steuer irgendwie so auf einmal nicht mehr kann. Also ein bisschen unvorsichtig war das schon. Ich weiß nicht, ob das so wirklich meine Vorstellung von Samus entspricht. Und ich finde, damit ist sie ein bisschen halt so wie die Idioten bei Prometheus, beim Film Prometheus, die halt irgendwie auch so fragwürdige Entscheidungen treffen. Und da ist mir aber auch mit dieser Geschichte von Metroid und Parasiten X auch so ein bisschen, es ist eigentlich, das greift ja die Geschichte von Prometheus auch ein bisschen vor, worauf Ridley Scott so gekommen ist, ne, dass letzten Endes, ja, die Aliens oder so eine Art genetische Vernichtungsmaschine waren oder sowas, ne. Also die Idee, finde ich, ist auch ziemlich solide dann in Science Fiction. Also, ja, das ist irgendwie genetisch die Metroids letzten Endes halt hergestellt worden, um eben Parasiten zu töten.
Ja. Wobei ich glaube auch, dass die Ex-Parasites auch von den Chozo entwickelt, erfunden wurden und die Chozo dann die Metroids entwickelt haben, um die Ex-Parasites zu also töten.
Letzten Endes, die Chozo waren wirklich, wirklich ziemlich dumm.
Ja, und die sagen. Metroids waren dann halt das Ende der Chozo. So. Ja. Das ist halt irgendwie, ja, nicht ganz so gelaufen wie geplant.
Mhm. Ja, es ist eigentlich Prometheus und, und so. Ja.
Hat irgendwie was Menschliches auch, ja. Ich glaube, Menschen würden auch solche Fehler machen oder haben es auch schon in der Vergangenheit in kleineren Maßstab gemacht. Ich erinnere nur an diese Riesenfrösche in Australien, die da irgendwie alles niedergemetzelt haben, weil sie keinen natürlichen Feind hatten und so.
Oder die grauen Eichhörnchen in Großbritannien.
Oder ja, genau.
Sind Anacondas nicht auch so ein Ding, das Menschen gemacht wurde? Oder irgend so eine Würgeschlange? Nee, das ist eine Anaconda, oder?
Das weiß ich jetzt nicht, aber klingt plausibel. Ich war mal im Urlaub auf den Azoren und da hat sich auch irgend so eine Schlingpflanze mit riesigen Blättern, die einfach unfassbar schnell wächst, ausgebreitet, weil die irgendein Tourist mal mitgebracht hat und die einfach die ganze Fauna überstrahlt und jedes Jahr bekämpft werden muss. Das kennt man ja auch aus Deutschland, da gibt es durchaus auch solche Pflanzen, die ja plötzlich alles dominieren und die natürliche Fauna wird unterdrückt. Also da gibt es durchaus Beispiele aus der Realität, Menschen gemacht. Das ist nicht so weit hergeholt, macht aber in diesem Fall irgendwie für mich sehr viel Sinn. Das ist zwar irgendwie ein neuer Gegner, der jetzt hier überlegt wurde, aber es ja macht total Sinn. Also das ist ja so, dass wenn du jetzt diese Gegner triffst, die mit diesem Virus infiziert sind oder von dem Virus halt nachgebildet werden, der kann sich ja auch quasi physisch als sein Wirt reproduzieren, wie wir noch später lernen. Wenn du einen Gegner besiegst, dann fliegt das Virus frei rum. Du kannst es einsammeln, dadurch Heilung oder eben Munition bekommen. Oder wenn du zu langsam bist, häufig passiert es dann, dass der sich in einen neuen Gegner morpht oder halt noch mit anderem Virus, was auch dort irgendwo rumschwirrt, dann verschmilzt und einen stärkeren Gegner erzeugt. Das heißt, du hast entweder die Möglichkeit eben, ja, dich zu stärken oder wieder eine neue Herausforderung zu bekommen. Und das, ja, finde ich einfach sehr, sehr cool gemacht. Und du hast das Problem nicht mehr, dass du ständig irgendwie Medipacks und Raketen aufsammeln musst, wie noch in Super Metroid, sondern das wird alles hier quasi mit eingebaut. Und das finde ich irgendwie ein sehr, sehr cooles Spielelement, was sie daraus gesponnen haben. Und das meinte ich mit, dass eigentlich dieser Aufhänger von Metroid Fusion sehr, sehr geschickt ist, was das Ganze angeht und auch mit dem Gameplay eben verschmilzt.
Ja, das stimmt. Wobei haben in Metroid, Super Metroid nicht auch Gegner Heilung fallen lassen oder waren das immer nur diese komischen Viecher, die aus diesen Röhren gekommen sind?
Nee, ich glaube, das waren schon alle, was man halt Elemente, die man eben einsammeln musste und hier ist es halt das Virus, was vorher diesen Gegner geformt hat. Und
ja. Und die sind nicht so nervig rumgeflogen.
Genau.
Ja. Also das Design dafür, also das Design für das Rumfliegen um dich ist sehr geschickt, so wie so eine Fliege, was man halt nicht irgendwie erwischen kann oder so. Hat jemand tolle Programmierarbeit geleistet da. Mhm. Weil immer da, wo man hinspringt, dann ist es schon weg. Nein, ich brauch Help. Ich sterb bald. Ah.
Ja, also das kann, da kann man sich teilweise sehr, ja, ist man teilweise ziemlich genervt oder auch verzweifelt, wenn man nicht mehr viel Lebensenergie hat, aber noch was braucht. Gerade wenn man so einen Boss erlegt hat, und dann nochmal die die Virushülle abschießen muss von dem freigelegten Virus, ist man meistens an dem Punkt, wo man unbedingt Heilung braucht und dort eben Heilung bekommen kann an dieser Stelle, die dann aber erstmal von dir wegfliegt und dann musst du dann doch recht dick geschickt nochmal anstellen, um nicht dann da drauf zu gehen, wo du den Boss eigentlich schon besiegt hast.
Möglich zu sterben, indem man nach diesen grundfliegenden Partikeln zu springen und dann trifft man diese komische Hüllengeschichte des Bosses und
Ja, übrigens sieht man in Samus Returns in einer Post-Credit-Scene, wie sich dieses Hornnode dort mit dem Xp infiziert. Mhm. Das hüpft da irgendwie rum auf der Leiche von Ridley, findet seine Klaue und infiziert sich dort. Also da haben sie jetzt so in dem 2017er Remake von dem Gameboy-Spiel noch so ein kleines Gimmick eingebaut, um eben hier schon mal ein bisschen Foreshadowing auf Fusion zu machen. Was ich ganz cool finde. Ich meine, ich habe die Szene damals auch gesehen, aber natürlich nicht verstanden, weil ich Fusion zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte.
Wobei das von den Fans damals ja dann auch so aufgefasst wurde, dass es von Metroid Fusion auch ein Remake geben könnte.
Richtig, genau. Das wurde auch gepitcht von Mercury Steam, die das Samus Returns Remake gemacht haben. Und die haben ja jetzt auch quasi den Dread-Auftrag bekommen gehabt und haben das stattdessen gemacht.
Nee, war das nicht so, dass sie statt Metroid Fusion dann das
richtig, so war's, genau. Remake gemacht haben? Genau. Stimmt, die wollten erst Fusion remaken und haben dann gesagt, nee, macht mal lieber Samus Returns oder Return of Samus, wie das Game
ist. Samus Returns.
Genau, das Gameboy-Spiel ist Return of Samus.
Ja, Return of Samus.
Das durften sie dann machen.
Genau.
Genau.
Was sagt ihr zu dem Fusion Suit? Ich finde den ja tierisch hässlich.
Ja, stimme ich zu. Ich finde das Cover von dem Spiel, das Gameboy-Cover, finde ich fürchterlich hässlich. Also
der Fusion Suit, obwohl das Gameboy-Cover, das geht eigentlich einigermaßen. Also gibt hübscheres, klar, aber dieser Fusion Suit, da hab ich mich dann auch noch mal gefragt, so wie ist denn überhaupt, wie sieht Samus eigentlich überhaupt aus? Also, ich meine, sie hat ja diese Shoso-DNA, damit sie halt auch diese Anzüge tragen kann und sowas und sich auch in diese Bälle verwandeln kann und so, aber so, wie sieht denn dieser Anzug aus? Wo hört denn da auf? Hat die, wie bei Master Chief quasi auch nochmal unter diesen ganzen Platten auch nochmal so eine normale Rüstung, die dann halt, also nicht ihr Zero-Suit sozusagen ist, sondern halt da, ja, dieses Gelbe, wo dann nachher dieser Fusion Suit quasi drüber liegt, dieses blaue Gummizeug und so. Das ist mir irgendwie nicht so richtig klar geworden. So, was von ihrem Anzug wurde denn jetzt eigentlich entfernt? Welche Sachen? Und was ist denn jetzt noch Anzug, was übrig bleibt? Und was ist das, was diesen Fusion Suit macht? Das hätte ich irgendwie ganz gerne gewusst. Aber das wird ja auch nicht so richtig erklärt, glaube ich. Mm-mm.
Nee, leider nicht. Also du siehst ja den Anzug in einigen Szenen dann doch bildschirmfüllend.
Ja, und das ist dann ja nur dieses Gelbe quasi und da ist dann halt dieses blaue Netz, dieses Gumminetz dann drüber. Mhm. Was ich halt so ein bisschen merkwürdig fand.
Ja, steht leider auch nicht so richtig im Fokus. Also es wird nicht so wirklich viel erklärt dahingehend. Außer, dass ich den Anzug auch nicht sonderlich hübsch finde. Es hat mich jetzt beim Spiel nicht gestört, aber grafisch funktioniert er meiner Meinung nach auch nicht so wirklich in diesem Spiel. Mhm. Also es ist eher so ein Texturmatsch, habe ich so das Gefühl. Während das ist
der 2002, finde ich.
Ja.
So halt Neon, bisschen halt anderes Farbschema, was bisschen für jetzt sehr hässlich wirkt.
Und ich glaube, ich hatte das in einem anderen Metroid-Podcast auch schon mal gesagt, aber ich finde den Varia-Suit halt super cool. Mit den riesigen Schulterpolstern. Ich finde, der sieht halt einfach super cool aus.
Ja, und du siehst ihn ja auch in diesem Spiel mehrfach.
Naja, das stimmt schon, aber halt nicht also nicht spielbar.
Mhm. Weil halt der Anzug so halt anders aussieht, habe ich eigentlich so einen Twist erwartet, dass wir eigentlich nicht Samus sind.
Das wäre auch cool gewesen.
Also,
dass man selbst den SAX spielt.
Ja, genau. Also das habe ich irgendwie gedacht. Okay, jetzt kommt eigentlich raus, sie ist halt, also das war nie der echte Anzug und so. Aber
Das ist witzig. Das hätte ich, glaube ich, auch lustig gefunden.
Das wäre mal irgendwie was Neues gewesen.
Ja, ja.
Das wäre halt so ein Braid-Moment, weißt du? Also man ist halt, ne? Ja.
Ja. Okay, fahren wir in der Story fort. Also Samus regeneriert sich nach dieser Geschichte und wird später zur Biological Space Laboratories Research Station, kurz BSL genannt, gerufen. Also eine ja, Raumstation, die um diesen SR-388 kreist.
Aber wir haben nicht mitbekommen, woher die ein neues Schiff bekommt. Das hat mich
interessiert. Das wird leider nicht erklärt. Und das Schiff
also sieht auch. Also man kann es sich nachher herleiten, dass sie es halt auch von der Galactic Federation bekommt.
Wahrscheinlich, ja.
Aha.
Aber
also, naja, das ist schon so, weil ja dann quasi eine Federation KI an Bord dieses Schiffes ist.
Ist auch so ein bisschen Worldbuilding. Also ist das so ein Standard-Raumschiff-Typ, den sie da fliegt? Oder ist das doch etwas, was nur sie hat? So keine Ahnung, weil sie ja auch so ein Einzelgänger ist. Das fehlt so ein bisschen an Worldbuilding in der gesamten im gesamten Metroid-Franchise meiner Meinung nach noch. Ich weiß nicht, wie sehr nachher noch die Metroid-Spiele da vielleicht was anderes aufmachen.
Sie hat ja auch immer wieder neue Schiffe, also.
Ja, aber die sehen halt alle irgendwie so ein bisschen ähnlich aus und meiner Meinung nach sind die Schiffe auch nicht hübsch. Also ich mag dieses Raumschiff-Design eigentlich nicht so sehr.
Ich mochte das aus Super Metroid sehr gerne. das ist, glaube ich, auch das, was sie in Metroid Prime hat am Anfang oder so ähnlich. Weil ich glaube, die Prime-Schiffe erinnerten immer so ein bisschen an die Schiffe aus Metroid 1, 2 und 3. Mhm. Bin mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher.
Also ist es in dem Metroid-Franchise so, dass es wie bei Star Wars ist, dass jeder Bösewicht so sein eigenes Raumschiff-Design hat? Oder ist es eher so, dass das so der Golf unter den Raumschiffen ist und jeder, der irgendwie irgendwo hinfliegen will, hat halt das Ding?
Ja.
Ja, aber naja, gut. Genau, zu dieser Station wurden eben die Lebewesen hingebracht von SR-388, eben als auch die Überreste ihres alten Anzuges. Und hier erfahren wir dann durch ihren Computer, der sie an ihren früheren CEO Adam Malkovich erinnert, und welchen sie nun einfach nach ihm benannt hat, dass alle Wesen auf dieser Station mit X infiziert sind mittlerweile. Und eben, dass X auch Kopien ihrer Würde herstellen kann. Und hier kann man auch so ein bisschen dann schon vorahnen, was wohl passieren wird. Weil Anzug liegt da, der hat auch irgendwie Kontakt mit dem Virus gehabt. Würde mich jetzt nicht wundern an der Stelle, wenn wir auch auf ein ja Samus-ähnliches Wesen treffen, was aus diesem Virus erzeugt wurde. Und das ist ja dann auch der Fall in Form von diesem sogenannten SAX.
Also kann ich nur sagen, wieso haben die sich nicht Xamus genannt?
Xamus.
Wieso?
Oder Samux.
Ich meine, hallo? Das ist da, das liegt da für euch.
Ja.
Wer hätte das. Nee, ich finde SAX schon ziemlich gut. Ich glaube, ja. Samux oder Xamus, das wäre schon irgendwie.
Also, seltsam. Ja. Ich meine, im Englischen geht es besser als. Aber ja. Also. Xamus. Ja, aber ich habe immer gedacht, so SAX, das ist wirklich wie eine Krankheitsbenennung. Ne? Also.
Ist es ja auch. Ist es ja auch.
Im Grunde ja.
Ja. Genau. Genau, dieses SAX sieht natürlich aus wie Samus aus Super Metroid, hat halt diesen Suit, diesen bekannten Varia-Suit, hat den Ice Beam. Der ihm Samus natürlich großen Schaden zufügt, wenn sie mit dem in Kontakt käme, aufgrund ihrer Kälteempfindlichkeit jetzt wegen der Vakzine. Das Ganze bildet halt so einen unheimlichen Gegenspieler, den man lieber aus dem Weg gehen sollte und wird allerdings nicht so extrem wie meinetwegen in Resident Evil 2 oder möglicherweise jetzt auch im kommenden Metroid Dread, wo wir auch so einen Gegner haben, der uns ständig auf der Pelle ist. Das ist eher.
Aber ich finde. Also der SAX wird schon ziemlich furchteinflößend, sage ich mal, eingeführt.
Ja,
also man soll vor dem schon Angst haben und er macht einen ja auch relativ schnell fertig. Also von daher, es ist schon ein Gegner, dem man lieber aus dem Weg geht.
genau.
Wenn er dann auftaucht, er taucht ja nur zweimal,
ja,
also dreimal auf, sag ich mal.
Er taucht eigentlich, also du wirst halt, glaube ich, erst zur Spielmitte oder im letzten Spieldrittel wirklich erstmals mit ihm richtig konfrontiert. Vorher sind das eigentlich alles so Szenen, wo ihr euch räumlich auf jeden Fall getrennt seid. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt direkt mit ihm in Kontakt kommen kann oder ob das gar nicht
möglich ist. Ja, kann man. Kannst du in beiden, das ist bei Speedruns nämlich so, du kannst bei beiden Szenen, also einmal, das erste Mal, glaube ich, das erste Mal nicht, da ist man ja irgendwie oben in so einem Lüftungsschacht und dann läuft unten der SAX längs. Und beim zweiten Mal aktiviert er ja die Superbombe und in dem, als er die Superbombe aktiviert, kann man schon mit ihm quasi.
Ja, das habe ich gemacht, bin getötet worden.
Und bei Speedrunnern ist es halt so, dass die dann halt sehr schnell quasi in dem Moment vor diesem SAX fliehen, weil das halt einfach nochmal Zeit spart. Mhm. Aber da kann man dem schon begegnen.
Ja. Nee, ist aber auf jeden Fall ganz cool gemacht, weil man hat auf jeden Fall einen Gegenspieler, der deutlich überlegen ist. Man hat halt ein Ziel, dass man erstmal Power gewinnen muss, um überhaupt ihm gegenübertreten zu können. Und das finde ich, ist auf jeden Fall eine tolle Motivation und etwas, was wir so im Metroid bislang noch nicht hatten an dieser Form. Und ja, ultimativ heißt es ja vielleicht auch, dass wir in diesen Anzug dann noch zurück können irgendwann. Wenn wir die finale Konfrontation hinter uns haben. Also es war so, wenn es so das, woran ich gedacht hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe.
Könnte auch Metroid Anzugsneid heißen.
Ja, natürlich.
ja, weil ja, klar, also man sieht halt den schönen Anzug von früher und man sieht die ganzen Fähigkeiten und man kann selber nicht mal Bomben im Morphball irgendwie legen. Das heißt, oh ja, toll, danke.
Genau. Und jetzt beginnt eigentlich der Arbeitsteil vom Spiel. Man muss sich erstmal durch die Station spielen, gewinnt nach und nach seine Power zurück, in Form von ja, Daten, die man runterlädt in Data Rooms, oder eben indem man Bosse besiegt und dieses X-Parasite, was diesen Boss geformt hat, dann in sich aufsaugt. Und ja, findet dadurch auch die ein oder andere Waffe, die das Spiel eigentlich zumindest deutet der Computer das an, nicht für diese Mission vorgesehen hat. Was dann für mich aber auch nochmal motivierend war, irgendwie weiterzukommen, weil ich gerne wissen wollte, was ist denn jetzt eigentlich wirklich Sache hier? Bis wir dann schließlich auch in diesen geheimen Laborbereich stolpern, diesen so Restricted Area, wo wir diverse Metroids in unterschiedlichen Stadien sehen, alle aber irgendwie ja eingefroren, jedenfalls greifen die uns nicht an. Und der SAX sieht das, der folgt uns auch in diesen Raum, in diesen Laborabschnitt hinein, greift natürlich erstmal seinen natürlichen Feind an, die Metroids. Sein Plan geht nicht auf. Der Laborbereich schaltet in so eine Art Sicherheitsmodus und wird dann von der Station abgekoppelt. Samus schafft es so in letzter Sekunde dann auf der Station zu bleiben. Und wir haben dann den SAX getötet. Tatsächlich erfahren wir dann aber, dass es ja insgesamt 10 auf der Station geben soll. Das war allerdings also nur einer von denen.
Man sieht dann auch in so einer Zwischensequenz, wie denn, also das, man muss sich das vorstellen, wie, also diese Station ist ja irgendwie wie so ein großer Asteroid, wo so eine Weltraumstation reingebaut wurde und dann fällt in der Zwischensequenz halt einfach so ein Teil, dieses ein Gesteinsteil sozusagen ab, wo dieses Labor drin war, was halt quasi abgesprengt wird und das verglüht dann auf dem Weg Richtung Planet, beziehungsweise stürzt auf den Planet.
Genau. Ja, also da, genau, diese Station, die ist eigentlich recht cool gebaut, muss ich sagen. Also man hat auf der Karte so ein bisschen so einen räumlichen Eindruck davon, wie die Station wohl aufgebaut ist, in 3D. Da sind halt diese 6 Sektoren, die da unten dranhängen, die wir auch alle rein müssen. Plus diesen Hauptbereich, wo auch der Operations-Bereich ist, wo die Station eigentlich gesteuert werden soll, als auch das Hangar-Deck, wo wir anfangs anlegen und auch so ein Quarantänebereich und solche Sachen. Das sieht alles sehr glaubwürdig und räumlich plausibel für mich aus. Das finde ich ganz cool. Ja. Und in den Zwischensequenzen sehen wir dann die Station nochmal von außen und da ja, es ist wie gesagt, wie du sagst, scheinbar in so eine Art Asteroid eingebaut. Also es ist kein reines Metallobjekt.
Erinnerte mich an, wie heißt das, Mass Effect Omega?
Ja, Omega, oder genau.
So. Mhm. Genau. Ja. Das ist ja auch auf so einem Asteroiden aus Mass Effect 2.
Genau. Nee, also das finde ich ganz cool gemacht.
Ja, das fand ich auch.
Genau, und diese sechs Sektoren, das sind halt alles so Wissenschaftsbereiche, wo ja unterschiedliche Lebensumgebungen eben nachempfunden werden wurden. Und dieser Bereich 1, das ist halt der Bereich, der dieses SR388 simulieren soll, wo halt ja das Breeding-Potenzial der Metroids ausgenutzt werden sollte und verbessert werden sollte. Und wir erfahren dann über den Computer, den sie Adam nennt, dass die Föderation hier eben Metroids für ein friedliches Programm züchten wollte und Methoden entwickelt hat, dass sie innerhalb von wenigen Tagen von einem Alpha zu einem Omega-Metroid werden können. Genau. Und
also Alien 4 Resurrection jetzt.
Ja, wir sind jetzt bei Alien 4. Wir kommen noch zu Alien 2, glaube ich. Das Ende soll nämlich, glaube ich, ein bisschen daran erinnern. Ja. Genau. Ja, wir erfahren dann auch, dass die Föderation nun auch Interesse an diesem SRX entdeckt hat, der auf sein Potenzial hin untersucht werden soll und Samus etwa die Station verlassen soll, um nicht noch mehr kaputt zu machen. Und Samus ist allerdings natürlich dagegen, weil sie halt gesehen hat, wie zerstörerisch dieses X ist und will nun die Station zerstören und auf dem Planet zerschellen lassen, um alles zu zerstören.
Ja.
Genau. Dann sperrt der Computer sie im Navigationsraum ein und will warten, bis die Föderation eben da ist. Samus ist verzweifelt und schreit den Computer an und nennt ihn da das erste Mal auch persönlich Adam, spricht ihn also mit dem Namen Adam an. Und dann ist der Computer perplex. Hört ihr zu und ja, schlägt dann schließlich sogar vor, die Station eben so auf dem Planeten zerschellen zu lassen, dass alle X auf dem Planeten unter Station mit draufgehen. Da weiß ich nicht so ganz, wie ich das verstehen soll, aber dann habe ich erstmal also so
hingenommen. Physikalisch ist das fragwürdig, würde ich sagen.
Ja, irgendwie schon.
Ich hatte mir immer gedacht, dass die Station einfach abstürzt und weil das so ein großes Ding ist, einfach den Planeten auch zerstört, aber dem ist ja nicht so.
Ich glaube, das ist einfach physikalisch nicht ganz so wahrscheinlich.
Nee, irgendwie also, nicht.
Ja. Also, ich meine, klar, man kann ja ein Tsunami auslösen oder so Sachen, aber um einen Planeten irgendwie, um Planeten irgendwie zu zerstören, da brauchst du einiges.
Ja, und Nintendo hat ja jetzt auch im Vorfeld auch schon gezeigt, dass der Parasit vielleicht doch nicht ganz ausgestorben ist. Also vielleicht liegt es daran, dass der Plan nicht so ganz aufgeht. Aber ich denke mal, dass wir in Dread auf jeden Fall nochmal Kontakt mit diesem Virus bekommen werden, in irgendeiner Form. Sei es, dass er vielleicht immer noch in Samus schlummert oder sei es eben, dass wir ihn doch nicht komplett vernichten konnten. Genau.
Vielleicht gab es Maskenweigerer.
Ja, es gab Querdenker, genau.
Mann.
Ja, genau. Jedenfalls
wer weiß, was in der Metroid-Impfung drin ist. Weiß man nicht.
Ja. Vielleicht braucht man noch eine Auffrischung, die sie dann verpasst hat.
Ja.
Genau, jedenfalls erfahren wir, dass der Computer tatsächlich ihr ehemaliger CEO Adam Malkovich ist, der gestorben war und ihr dabei das Leben gerettet hat in einer früheren Mission. Und anschließend wurde seine Persönlichkeit in den Computer geladen. Das heißt, es ist wirklich ein Adam in irgendeiner Form und hilft ihr deswegen, weil er ja ihr vertraut, ihr zuhört, mit ihr vertraut ist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr ausholen, Carsten. Denn Adam könnte man kennen, wenn man Other M gespielt hat.
Was ich ja auch nicht habe, aber der Adam Malkovich ist wohl für Samus wie so eine Vaterfigur. Und war halt in Other M quasi ihr direkter Vorgesetzter. Und was ich jetzt so aus der Story von Other M irgendwie noch mitgenommen habe, ist so, dass immer hat er sie, glaube ich, immer so gefragt, wenn in so ein Mission Briefing war, so any objections, Lady, wo so spricht der Computer sie ja irgendwie nachher auch nochmal an, wo sie dann auch erkennt, dass das denn tatsächlich Adam ist, haben halt irgendwie alle anderen aus dem Squad, was weiß ich, immer den Daumen hoch gezeigt und Samus war dann die Einzige, die immer den Daumen runter gezeigt hat und das war irgendwie so ihr Ding bei ihm. Aber trotzdem war irgendwie wie so eine Vaterfigur für sie und ich, ja, größer bin ich da jetzt leider auch nicht drin in der Story. Mhm. Dafür müsste ich wahrscheinlich wirklich Other M gespielt haben, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir nochmal seine Story quasi auf dem Metroid-Wiki durchgelesen und ich habe quasi alles schon wieder vergessen, weil es irgendwie komplett belanglos war.
Okay.
Also, die haben wirklich versucht, diesen Charakter irgendwie aufzubauen, aber es ist halt nicht wirklich geglückt und wahrscheinlich müsste es man es wirklich durch Other M einmal miterleben, wie dieser Charakter ist, um das wirklich so sehen zu können, wie sie ihn versuchen zu charakterisieren, weil ich irgendwie auch mitbekommen habe, dass es irgendwie so im Nachhinein sehr viel Kritik an diesem Charakter gibt, weil der sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen trifft und sehr, also nicht so handelt, wie ein Commander oder sowas handeln sollte. Deshalb immer so ein bisschen fragwürdig. Robert, du wolltest was sagen?
Ich meine, wenn man Other M spielt, ich meine, es passieren wesentliche Sachen mit ihm, um ihn, so dass man auf jeden Fall daran anknüpft. Also wenn man es jetzt in der Reihenfolge spielt, in der wir spielen würden, ja, dann wird man halt denken, aha, okay, ja, der ist es. Aber Other M ist wirklich, also es hat für mich so einen faden Nachgeschmack so ein bisschen, weil bei Other M, also ich habe es nicht durchgespielt, ich hatte es nur angefangen, aber das hat so ein bisschen was von Samus, die man als tolle, selbstständige halt Kopfgeldjägerin kennt, die halt bei Metroid Prime halt einen ganzen Planeten halt alleine irgendwie ne, halt überlebt und...
Also sie ist halt einfach so ein totaler Badass und
ja,
das ist in Metroid Other M halt überhaupt nicht der Fall. Da ist sie irgendwie so eine schüchterne, unterwürfige Frau, die irgendwie alles tut, was man ihr sagt. Und
also du darfst keine Raketen nutzen jetzt, Samus, ne? Also, oh, genau. Jetzt darfst du. So, was? Ich benutze eine Raketen, wenn ich will.
Bei Other M ist es halt wirklich so, dass dann die, also dass man keine Upgrades für seinen Anzug findet oder für ihren Anzug findet, sondern alles, also größtenteils ist irgendwie schon vorhanden. Aber Adam sagt dir dann halt so, ab jetzt hast du die Erlaubnis, Raketen zu benutzen. Oder jetzt hast du Erlaubnis, den Plasmabeam zu benutzen und sowas. Und dann sagt Samus, alles klar, Chef, mach ich. Und das ist halt Other M.
Okay.
Und das ist,
also hat man versucht, irgendwie mehr aus dieser Figur rauszuholen, als da drin steckt oder sie halt völlig zu überzeichnen.
Ja, ich glaube, man hat es einfach schlecht umgesetzt. Aber wie schon gesagt, dafür müsste ich's oder müssen wir es wahrscheinlich selber nochmal spielen.
Ja, ja.
Da hat Robert jetzt wahrscheinlich am meisten Einsehen drin.
Ich meine, es gibt wirklich Sachen, also ich sag mal, die letzte Mission in Other M hat was mit ihm zu tun. Ja, also müssten wir echt mal vielleicht mal durchspielen.
Also ich finde ja den Ansatz ganz cool, dass man Samus als Figur, als Persönlichkeit auch ein bisschen mehr Tiefe gibt. Weil bisher haben wir sie wirklich nur als alleinige Kämpferin kennengelernt. Sie hat einen ganzen Genozid an den Metroids verursacht, hat also wirklich schon viel erlebt. Aber sie war immer nur alleine unterwegs und im ersten Metroid war es dann noch der besondere Reveal am Ende, dass sie überhaupt eine Frau ist und gar kein Mann. Und wir sind jetzt beim vierten Metroid-Spiel. Es heißt ja auch Metroid 4 und da kann man vielleicht auch mal anfangen, vielleicht so ein bisschen was an Hintergrund zu erzählen und man versucht es halt hier mit dem Adam als, ja, so eine Art Cortana, die uns halt immer mal wieder Aufträge gibt oder halt uns das nächste Ziel nennt. Das ist so ein kleiner Ansatz und mir reicht es dann eigentlich an dieser Stelle auch einfach nur zu wissen, okay, da ist jemand, der war eine Vaterfigur, ist hier ehemaliger CEO in dem Fall, und dem vertraut sie, er vertraut ihr und das Ganze gipfelt dann schließlich darin, dass dieser Computer sich entschließt, ihr zu helfen und die Station tatsächlich zu zerstören.
Ja, aber ich finde, das ist halt, das kommt so aus dem Nichts und ich finde das nicht sehr gut umgesetzt. bei Fusion. Weil das ist halt, also hätte Samus nicht aus so einer Verzweiflungstat quasi Adam gesagt, wäre diese Station halt einfach, also hätte diese KI einfach den Selbstzerstörungs, die Sequenz angehalten, beziehungsweise nicht gestartet.
Mhm.
Und, also ich weiß, sie hat halt, also hätte sie nicht Adam gesagt, wäre das halt alles nicht passiert. Und das, deshalb kam das so wirklich, das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein billiger Ausweg gewesen, so ein lazy Storywriting irgendwie. Da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, dass die KI vielleicht schon vorher so ein Reveal hätte, so dass das halt Adam ist und sie deshalb, also sich vorher schon entscheidet, Samus zu helfen und nicht mehr sie im Dunkeln darüber zu lassen, was hier überhaupt vorgeht.
Mhm.
Und nicht so bei der letzten Entscheidung aufgrund eines zufälligen Gesprächsfetzens sagt, ah ja, okay, dann helfe ich dir jetzt. So, das hätte irgendwie besser aufgebaut werden können und schon vorher revealed werden können, damit es dann halt irgendwie kohärenter und logischer umgesetzt, also ja, gemacht werden kann. Und das, finde ich, hat Nintendo in diesem Spiel nicht gut gemacht.
Ja, ich weiß nicht, also ich würde es nicht als lazy Storywriting beschreiben. Also ich hatte den Eindruck bei mir jetzt nicht. Ich fand schon, dass das Spiel das okay genug aufgebaut hat, dass das jetzt hier nicht als aus heiterem Himmel kommt, sondern es hat auch irgendwie schon Sinn, weil wir haben halt vorher schon Monologe von Samus in einigen Fahrschulszenen halt gesehen, wo sie sich halt an Adam erinnert und auch warum sie jetzt den Computer so nennt. Und das kommt jetzt nicht aus heiterem Himmel, aber man hätte es vielleicht geschickter aufbauen können. Da würde ich zustimmen, ja. Ja. Also ist jetzt auch nur aus meiner Perspektive, weil ich eben Other M nicht vorher gespielt habe und die Darstellung von Adam dort nicht kenne. Ich denke mal, bei Robert wird das vielleicht ein bisschen anders gewirkt haben, weil er das Spiel selber schon so ein bisschen erlebt hat.
Hm. Ja, ich meine, ich finde, bei YouTube kann man halt jede Menge Kommentare dazu finden. Hm. Ich finde es alles ein bisschen komisch, also ich finde es ein bisschen empfindlich heutzutage, also durch die Linse von der heutigen Zeit, ne, ist es ein bisschen schwierig mit so der Wahlfreiheit von Samus zu spielen und sie einzuschränken oder in diesem Spiel ist eine interessante Spannung, dass sie quasi sich gegenüber Adam durchsetzt. Also ich fand es auch ganz cool, man holt sich ein paar Upgrades ohne Erlaubnis, ne? Also nicht in Data-Räumen, sondern, ne, von Bossen. Und da ist der Adam und der Computer so, wie? Das hast du geholt? Hätten wir nicht für möglich gehalten. Na gut, ja. So was? Hallo? Natürlich habe ich mir das geholt.
Aber das ist ja auch keine Entscheidung, die Samus so für sich trifft, so in dem Sinne, so ich habe gehört, oder hier ist irgendwo ein Monster, das irgendwie den Space Jump oder die Screw Attack hat, so ich gehe jetzt auf eigene Faust los und hol das, sondern das ist ja, da stolpert man ja quasi so unterwegs drüber auf einem Weg, den einem Adam ja quasi bereitet hat.
Mhm.
Weil er halt sagt, irgendwie, hier ist die Energie ausgefallen, geh mal da und da längs. Oder irgendwie so in der Andockbucht ist irgendwo ein Geheimgang, den du jetzt nehmen musst. Und dann kommt man halt aus Versehen an diesem Boss vorbei, der einem dann halt irgendwie neue Waffen oder was weiß ich gibt. Und das ist ja nichts, wofür sich Samus jetzt wirklich entschieden hat, das zu holen, sondern es passiert halt. Mhm. Und dann kann sie ja nicht sagen, also den Parasit nimmt sie auch automatisch auf, weil das nun mal jetzt in ihrer DNA so ist, dass sie diese Parasiten absorbiert, wie auch immer. Und das ist ja, man wird ja quasi dazu gezwungen, das zu machen.
Mhm.
Ja, das ist richtig, genau. Aber es gibt halt trotzdem sowas Mysteriöses damit hinein und man hat das Gefühl, ja, da ist mehr am Laufen und man findet dann ja auch eben diese Metroid Breeding Anstalt oder wie das Ding heißt. Von daher passt es für mich einigermaßen. schon.
Also man erfährt dadurch halt so ein bisschen, dass auf dieser Station Dinge vor sich gehen, die halt auch von der Galactic Federation nicht geplant sind.
Wirkt halt ein bisschen wie heißt das Unternehmen in Aliens? Way Tani Dingsbums. Also ich finde, da sind schon wirklich sehr viele Parallelen dann, ne?
Also man sieht schon so ein bisschen, dass denen diese Mission auch so ein bisschen aus den Händen geglitten ist. Was ich wiederum ganz cool finde.
Mhm. Ja, das stimmt. Genau.
Ja.
Gut, schließen wir kurz die Story noch ab. Genau, Samus kann dann die Zerstörungssequenz im Operations Room initiieren, wird dabei noch von einem anderen SAX eben angegriffen, kann ihn auch weitestgehend besiegen, allerdings das X von ihm nicht aufsaugen und sprintet dann zur Docking Bay, wo sie dann aber feststellt, dass ihr Schiff gar nicht mehr da ist, sondern alles dort irgendwie zerstört ist. Stattdessen wartet dort ein Omega-Metroid auf uns, der uns auch fast tötet, bis auf einen Energiepunkt. Dann taucht plötzlich das SAX auf, greift wieder seinen natürlichen Feind an, mit ihrem Icebeam, wird aber schnell besiegt, weil es noch vorher geschwächt ist von dem Kampf, den wir mit ihm schon geführt haben, mit dem SAX. Samus kann allerdings dann mit dem X verschmelzen und bekommt ja dann den Unnamed Suit und den Icebeam und wird dadurch sozusagen in den Zustand vor ihrer Vakzine versetzt, zerstört den Omega-Metroid und praktischerweise kommt dann das Schiff an und holt sie ab und es wird gesteuert, tada, von den Tieren, die wir hier schon freigelassen haben. In dem Spiel hatte ich vorhin nicht erwähnt. Das sind die gleichen Tiere, die wir auch schon aus Super Metroid kennen und von Adam, der jetzt auf diesem Schiff eben auch die Computereinheit sozusagen ist.
Die Tiere, die ihr in Super Metroid nicht gerettet habt.
Stimmt. Da war was, ja.
Das sind ja die Tiere, die man quasi bei der Fluchtsequenz, nachdem man Mother Brain getötet hat, nochmal in einem Raum, den man relativ früh im Spiel besucht, freilassen kann. Mhm. Und die dann mit dem abgestürzten Schiff von dem Planeten fliehen, bevor er explodiert.
Das wäre cool, wenn der Speicherstand von Super Metroid übertragen würde und am Ende kann man das halt nicht zu Ende spielen, weil man
die Tiere nicht
kriegen. Ja, oder die Tiere sind halt einfach nicht da. Kriegt man irgendein Item oder irgendwas bei den Tieren oder muss man die einfach nur freilassen? Nee, man muss die nur freilassen.
Man muss die nur freilassen, ja, genau. Ja.
Ja.
Mhm. Genau. Samus hat dann im Abschluss noch so einen Moment auf dem Screen, wo sie reflektiert, wie es wohl aufgenommen wird, dass sie das X zerstört hat. Und sagt dann, ja, we are all bound by our experiences. They are the limits of our consciousness, but in the end, the human soul will ever reach for the truth. This is what Adam taught me.
Und da dachte ich mir halt auch schon, dass das vielleicht nachher in Dread so ist, dass sie einfach von der Galactic Federation gejagt wird.
Ja.
Weil sie ja quasi eine Forschungseinrichtung zerstört hat und sich ja den Befehlen quasi widersetzt hat. Was ich jetzt aber auch schon gelesen habe, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil sie von der Galactic Federation den Auftrag bekommt, auf diese Station zu oder auf diesen Planeten zu gehen, auf dem sie dann in Dread ist. Also ist da zwischen denen einfach nichts.
Oder die sagen, Samus ist okay, wenn du auf diesen Planeten gehst, dann vergessen wir das.
Oder sowas, ja. Aber irgendwie, das hätte ich irgendwie auch, wenn die schon irgendwie eine Story erzählen, hätte ich das, glaube ich, ganz cool gefunden, wenn dann Samus so als Badass Bounty Hunter of the Galaxy einfach von allen gejagt wird. Also jetzt auch von der Galactic Federation und sich dann quasi so allein, so ein bisschen wie Riddick, den Charakter, den Vin Diesel spielt. Der wird ja auch einfach von allen gejagt. Also wenn das irgendwie so das Ding wäre, dass diese, wie heißen die Emmys, diese Roboter, auch geschickt wurden quasi, um sie zu gefangen zu nehmen, quasi, oder zu töten, je nachdem. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht passiert das ja doch noch.
Ja, wär sehr cool. Es gibt, also das Spiel generell ist ja wesentlich linearer als die Metroids, die wir bislang gesehen haben. Sequence Breaking ist kaum noch möglich. Allerdings gibt es im Sektor 4 die Möglichkeit, einen geheimen Dialog mit Adam zu erreichen, wenn man eben dort Sequence Breaking macht. Und zwar hat man dort die Möglichkeit, an eine ja sehr schwer zu erreichende Stelle mit Hilfe des Shine Sparks zu kommen und kann dann dort mit dem Computer sprechen. Und Adam lobt sie dann auch dafür, dass sie das erreicht hat. Und dann kommt eine weitere Figur dazu, nämlich ein Federation Official, so wird er genannt, der sie dann dort an dieser Stelle schon in den Geheimplan einweihen möchte, womit er sehr wahrscheinlich dann das Metroid Breeding Programm meint. Und Adam rät ihm dann aber davon ab und schickt Samus wieder auf die Reise und bricht dann in diesem Dialog tatsächlich die vierte Wand, indem er sagt, I wonder how many players will see this message. Das finde ich sehr witzig, weil, ja, wie gesagt, Sequence Breaking in diesem Spiel eigentlich fast unmöglich ist, was auch das, ja, wahrscheinlich eine große Auswirkung auch auf das Speedrunning hat, oder Carsten?
Es gibt, ja, tatsächlich, ich glaube, es gibt keinen irgendwie sowas wie bei Super Metroid mit diesem Reverse Boss Order oder irgendwie sowas. Mhm. Mir ist nur bekannt, dass es halt Low Percent, Any Percent, 100% und es gibt ein Any Percent Memory Corruption Speedrun, wo man zu einem gewissen Punkt im Spiel halt das Spiel, den Spielspeicher irgendwie beeinflusst und dann die ganzen, also ich glaube, den zweiten Kampf gegen diesen Roboter, diesen achtbeinigen, sechsbeinigen, den skippt man. Man skippt Nightmare, man skippt Ridley und den Metroid zum Schluss. Den Omega Metroid. Und wird quasi in einem State rausgesetzt, wo alles zerstört ist, aber nachher der Metroid nicht da ist und dann das Schiff so durch die Wand reinglitscht von außen. Und man dann das Spiel beendet.
Hm. Okay.
Das ist irgendwie ganz witzig. Das war vor 2 Jahren bei einem GameStone Quick mal. Oder ich glaube beim Awesome GameStone Quick 2019. 2020 war das. Das letzte Mal, dass es noch live vor Publikum stattfand.
Ja. Ja, okay, aber generell, ja.
Man, nee, dass man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das Spiel halt in, ja, wie schon gesagt, Reverse Boss Order oder irgendwie irgendwelche Items gibt oder sowas, das geht, glaube ich, nicht. Also Sequence Breaking ist da nicht so möglich wie noch in anderen Metroid-Spielen.
Ja, finde ich aber auch einigermaßen okay. Ich finde, dass Metroid Fusion eigentlich sehr zugänglich ist, dadurch, dass es dir halt immer sehr genau zeigt, wo dein nächstes Ziel ist, dass du vom Computer auch oft in Bereiche eingesperrt wirst, wo du dann nicht rauskommst, bis du dann wirklich das erreicht hast, was du erreichen sollst. Mhm. Und dann erst wieder freikommst. Diese Linearität, die auch dem Storytelling hilft, meiner Meinung nach, die passt irgendwie in diesem Spiel doch recht gut. Also ich habe mich dann jetzt nicht irgendwie eingeschränkt gefühlt. Mit einer Ausnahme. Ich habe irgendwie erwartet, dass das Spiel zum Schluss nochmal aufgeht und ich nochmal in alle Bereiche reinkomme, aber ich bin dann doch irgendwie einen Schritt zu weit gegangen und hatte diese Möglichkeit nicht mehr. Da war die Station wieder so weit zu, dass wirklich alle Sektoren auch schon irgendwie zugesperrt waren. Da war die Tür nicht mehr zu öffnen hinter dem Recreation Room. Und dann musste ich einfach die Story an der Stelle beenden. Das hatte ich irgendwie ein bisschen anders erwartet, weil ich durchaus noch ein paar Extras irgendwie einsammeln wollte.
Ja, das Ding, also ich fand das auch, ich hab das, also dadurch, dass man halt so geleitet wird, ist es halt sehr linear. Ich hab das Spiel auch so gespielt, dass ich halt wirklich nur der Story gefolgt bin und nicht nochmal auf Erkundungstour gegangen bin, um irgendwie Items zu finden. Ich hab das Spiel irgendwie in 4 Stunden, also mein Game Time war 4 Stunden, 11 Minuten, glaube ich, und ich habe 42% der Items gefunden.
Okay.
Und also wenn man quasi wirklich nur Story spielt, ist man da relativ schnell durch.
Ich glaube, bei mir stand es am Ende bei knapp über 8 Stunden und ich war bei 65%, glaube ich.
60, ne?
Ja. Genau. Ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert an der Stelle noch, aber sonst habe ich eigentlich häufig die Möglichkeit genutzt, dass zum Beispiel, wenn es eine neue Türfarbe irgendwie zu öffnen war, dass ich einfach nochmal in alle Bereiche rein bin und geguckt habe, ob ich da jetzt irgendwo hinkomme, wo es vorher nicht ging. Ja.
Also das habe ich eben gar nicht gemacht. Also dieses Mal hatte ich null Lust auf Backtracking und so.
Mhm.
Vielleicht, weil das Spiel auch wirklich so linear ist als Metroid-Spiel. Ja. Und ich hatte auch irgendwie keine Lust, dann noch einen Aufzug hochzufahren und dann wieder runter. Ich bin einfach immer weiter. Ja.
Das,
was aber das ist ein riesiger Nachteil bei diesem Spiel, aber weil, ich meine, wir haben ja angedeutet, die Schwierigkeit ist für ein Metroid-Spiel noch ein bisschen höher als sonst. Und auch die Gesundheitsökonomie ist schon ein bisschen knauserig. Also das heißt, man muss wirklich immer ein bisschen aufpassen. Also es gibt ein paar Gegner, die rauben einem so viel Energie schon.
Wobei das Spiel, glaube ich, 24 Energy Tanks hat, also mehr als jedes andere Metroid.
Ja, die musst du halt erstmal finden.
Also das ist richtig. Ich hatte, glaube ich, zum Schluss 7 oder 9 oder sowas. Also ja, nicht sehr viele.
Weil zum Beispiel der Endkampf ohne viele Energietanks oder so, das wäre echt hart, finde ich. Ich meine, ich weiß also nicht, wie es bei dir, Timo, war oder so, aber ja.
Ich fand den Endkampf gegen den Omega Metroid sehr einfach. Also da fand ich den Kampf gegen Nightmare sehr viel schwieriger, beziehungsweise gegen diese Pflanze oder halt auch gegen Ridley.
Mhm. Mhm.
Aber den Omega Metroid, den habe ich im zweiten Versuch besiegt.
Ja, der Endboss, da hatte ich auch wenig Probleme, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon 13 Energy Tanks und damit kommt man eigentlich relativ gut durch.
Wie ist es
durch,
mit dann. SRX?
Den fand ich, der war schwieriger, aber den habe ich, glaube ich, auch beim dritten Versuch geschafft.
Der hat Spaß gemacht, fand ich. Also das hat am meisten Spaß gemacht. Schwierigkeit, die meisten also Probleme hatte ich mit dieser Pflanze, weil ich nicht wusste, wie man aus diesen Pflanzen wieder rauskommt, wenn man da einmal reingepurzelt ist.
Das wusste ich auch nicht. Das habe ich durch Zufall dann irgendwann festgestellt, weil ich bin dann immer in die Pflanzen rein und wollte dann rausspringen, aber wenn man springen nur einmal drückt, dann geht das nicht. Man muss halt springen gedrückt halten.
Mhm.
Dann springt Samus da wieder raus. Das wusste ich irgendwie auch nicht. Das habe ich dann beim letzten, vorletzten Versuch oder so festgestellt oder herausgefunden. Und ich habe in diesem Kampf so, also da war das Quick-Save, Quick-Load wirklich mein Freund, weil jedes Mal, wenn ich dann in so eine Pflanze reingefallen bin, habe ich sofort wieder neu geladen und den Kampf neu gemacht, weil ich halt nicht wusste, wie ich da rauskomme.
Ja, so war es bei mir halt auch. Und ich hab's auch nicht rausgefunden, wie es geht.
Aber der Boss an sich ist ja jetzt auch nicht schwer.
Mhm.
Also wenn man nicht reinfällt, dann geht das eigentlich.
Ja, nee, genau. Scheint auch das einzige Metroid zu sein, habe ich gelesen, das mit 0% durchspielbar ist, weil nur Capacity Upgrades zum Prozentwert dazu zählen, aber nicht die Power Upgrades selbst. Und dadurch ist das wohl machbar.
Ich hatte tatsächlich 2, 3, 4 Mal Probleme bei der Wegfindung.
Mhm.
Also, dass ich einfach nicht wusste, wo ich hin soll, weil ich einfach Möglichkeiten oder den Weg nicht gefunden habe. Beziehungsweise mich so ein bisschen in eine Sackgasse manövriert habe durch Aktionen, die einem das Spiel ja nicht sagt, dass es die gibt. Wie zum Beispiel den Wandsprung oder den Shinespark oder sowas. Da habe ich mich manchmal so da bin ich manchmal irgendwie in Territorien vorgedrungen, wo ich mir dann dachte, so hier darfst du ja theoretisch nicht weiter, weil das Spiel wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass ich nicht weiß, wie ich hier hingekommen bin. Beziehungsweise war ich irgendwo, wo ich eigentlich nicht wegkam, nur mit der Fähigkeit, die ich von dem Boss bekommen hätte. Ich kam aber mit dem Wandsprung oder so wieder da raus und dann dachte ich, aber da muss es ja weitergehen, weil ich da theoretisch nicht weiterkommen würde. Ich habe es aber nicht gefunden und musste mir dann irgendwie auf YouTube eine Lösung, also ein Let's Play oder sowas angucken von dieser Stelle, damit ich dann wusste, wie ich weiterkomme. Und das hatte ich so 2, 3 Mal. Mhm. Wusstet ihr immer, wie es weitergeht? Seid ihr immer sofort irgendwie auf den richtigen Weg gestoßen? Wie war das bei euch?
Hatte ich eigentlich keine großen Probleme mit. Also dadurch, dass das Spiel ja wirklich dann auch Abschnitte zusperrt und du gar nicht so einen großen Bereich hast, in dem du suchen kannst, ging's eigentlich. Also ich habe dann tatsächlich, also es ist tatsächlich sehr, sehr häufig Passagen, die wirklich versteckt sind, wo du irgendwelche Sachen aufsprengen musst, die versteckt sind in irgendwelchen Wänden oder im Boden oder wo du vielleicht auch eine neue Fähigkeit einsetzen musst an der Wand, die du vorher vielleicht schon mal gesehen hast, dass das da weiterging, aber dann es vergessen hast, weil du es dir natürlich nicht gemerkt hast. Das ja, hat eigentlich so, keine Ahnung, mal eine Viertelstunde höchstens gedauert und dann kam ich da weiter. Also es war nicht einmal so, dass ich die Wegfindung als Problem erachtet habe, sondern ich glaube, nur bei dem Pflanzenboss habe ich mir mal eine Lösung angeschaut, wie man den besiegt. Und ja, habe es trotzdem nicht hinbekommen, aus der Pflanze rauszubekommen, weil ich zu blöd war, eine Taste gedrückt zu halten. Ja.
Also ich fand schon, das war für mich schon das Spiel. Irgendwann habe ich dann auch gedacht, ich steck fest. Aber dann irgendwann gemerkt, das ist das Metroid-Spiel, schieß eine Wand an. Wenn du nicht weiterkommst.
Ja.
Und
ja,
das fand super Wunden belegen oder sowas. Das ja, gibt ja auch meistens.
Und das fand ich irgendwann halt ein bisschen billig. Also ich weiß nicht, ich fand vom Design her, vom Level-Design her, fand ich andere Metroid-Spiele ein bisschen besser im Weiterkommen. Ja, also aber letzten Endes, also man merkt, wenn bei YouTube so Leuten zuschaut, die das spielen und sich nicht auskennen, dann suchen die immer, ist halt, man weiß ja, diese Decke oder so, die ist offensichtlich so, also die muss man halt abschießen. Aber ja, das fand ich halt nicht immer so toll gelöst. Darauf muss man halt irgendwie kommen. Und ist auch sehr nervig, wenn man sich verläuft, weil dann muss man oft so einen riesigen, also ohne Quick-Saves und so, muss man halt immer so riesige Durchläufe dann wieder machen, ne? Und sich immer dran erinnern, ja, genau, da ist diese falsche Wand und so. Ja. Ist nicht mein Lieblingsdesign.
Also ich habe tatsächlich auch diesen Scanner aus Super Metroid vermisst. Den fand ich dort ziemlich cool.
Den habe ich nie benutzt.
Echt nicht? Also damit habe ich dort viel Wegfindung betrieben oder auch eben Secrets entdeckt. Und hier in Metroid Fusion hast du diesen Scanner halt nicht. Und ich habe dann stattdessen diese Superbomben, von denen ich halt auch irgendwann genug hatte, verwendet, um ja, mir so einen eigenen Scanner zu bauen, weil der halt auch erstmal alle Elemente freilegt, die du mit irgendwelchen Waffen dann halt öffnen kannst. Und das funktioniert dann auch eigentlich recht gut. Also mit denen kam ich dann auch ganz gut durch, meistens. Das Einzige sind dann halt noch die Wände, die du nicht sprengen kannst, aber die du trotzdem hineinschlüpfen kannst, also die halt irgendwie so eine unsichtbare Passage haben, die werden auch durch die Bombe nicht freigelegt. Da muss man manchmal einfach drauf kommen. Aber die sind meistens auch in irgendeiner Form so ganz dezent angedeutet. Das ging dann auch irgendwie.
Ja, das war halt auch ein Problem in dieser Unterwasser Dings. Da bin ich halt auch nicht weitergegangen. Das musste ich mir auch angucken.
Ja. Also das ist, ja, das muss man einfach wissen. Und wenn man so ein bisschen Vorwissen hat, was wir jetzt im Rahmen dieser Podcast-Reihe auch schon haben, wir haben jetzt sind jetzt so Metroid erfahren genug, dass wir sowas halt wissen. Das hatte ich bei Metroid Zero Mission noch nicht in der Form. Da musste ich mir mehr Hilfe holen.
Anscheinend hat es bei mir ja auch nicht gereicht.
bei mir hat es jetzt so einigermaßen gepasst.
Immerhin muss man sagen, gegenüber Super Metroid muss man nicht unbedingt Wandsprünge machen.
Ja, genau.
Wobei der Wandsprung ja drin ist. Also man kann das machen.
Der ist in jedem Metroid, also der war ja auch in Metroid Zero Mission schon drin und man brauchte ihn da irgendwie auch nie oder da wurde einem auch nie gezeigt.
Ja.
Das ist immer so verrückt, dass es den gibt, aber es wird einem halt nicht gezeigt. Genauso auch wie diesen Shinespark. Wo man quasi in diesen Speed-Modus in dieses Schnelllauf-Modus kommt und dann anfängt zu leuchten. Wenn man sich dann duckt, speichert man ja diese Energie und kann dann einfach das mit dem Sprung in alle Richtungen, also in links, rechts oder oben quasi frei lassen. So.
Aber das ist zum Beispiel in diesem Spiel irgendwie einfacher als bei Super Metroid, weil es gab ein paar Sachen in Super Metroid, die man damit holen kann. Ja. Und die sind mir unglaublich schwer gefallen, da sich an dem richtigen Zeitpunkt zu ducken. Hier habe ich mich voll überrascht. Da war so ein Ding, wo man diagonal wegspringen muss. Und ist beim ersten Mal irgendwie gelungen. Also krass. Ja, also irgendwie muss es am Spiel liegen. Das ist einfacher.
Ja, ich habe jetzt im Nachhinein auch nochmal Super Metroid angeworfen. Und ich fand auch die Screw Attack, beziehungsweise diesen Space Jump dann quasi zu benutzen, diese Drehung in der Luft, diesen Doppelsprung, also nicht Doppelsprung, aber diesen Mehrfachsprung, der ist bei Super Metroid, also beziehungsweise bei Fusion leichter auszuführen als bei Super Metroid. Die haben da irgendwie das Timing ein bisschen angepasst. Man musste irgendwie bei Super Metroid immer relativ präzise nach einer Drehung zu einem bestimmten Zeitpunkt die Sprungtaste nochmal drücken, damit das dann weitergeht. Yeah. Und ich finde, das Zeitfenster ist hier halt wesentlich viel größer.
Mhm. Man wahrscheinlich damit die Leute halt nicht ihr Handheld halt durch die Gegend schmeißen.
Und was ich auch viel praktischer finde, ist bei Super Metroid musste man noch mit der linken beziehungsweise rechten Schultertaste diagonal nach unten oder oben zielen. Hier kannst du einfach mit einer Schultertaste diagonal ziehen und dann mit dem Steuerkreuz hoch oder runter. Das finde ich
das Grunde sehr empfindliches, finde ich. Also hoch geht damit gut, aber runter, dann habe ich mich geduckt oder so, ne? Also es,
Aber ich fand das schon besser, dass das Diagonale quasi auf einer Taste war und nicht mehr auf zwei. Das fand ich ganz schön.
Ja, ja, das stimmt auch. Das ist mir auch sofort aufgefallen. Ich hatte bei Super Metroid das Gefühl, dass die Schultertasten eher so aus, ja, wir wissen auch nicht, was wir mit den Tasten machen sollen, machen wir da mal die diagonalen Schüsse drauf. Es wirkte irgendwie so ein bisschen deplatziert, hatte ich so den Eindruck. Und hier passt es aber für mich. Auch wenn ich auch Probleme hatte, nach unten zu schießen, so nach schräg unten, da habe ich mich auch häufig so ein bisschen verklickt, weil es halt ein Tastendruck mehr ist als bei Super Metroid. Aber es ging eigentlich ganz gut. Meistens braucht man es eh nicht.
Und das Samus halt automatisch rennt, finde ich sehr praktisch. Auch quasi der zwei fehlenden Knöpfe geschuldet, möchte ich mal behaupten. Also so Gameplay-mäßig fand ich Metroid Fusion schon sehr viel besser als Metroid, Super Metroid.
Ja, was ich auch cool finde und was auch so ein bisschen auch so wieder das Setting selbst ins Gameplay halt übergibt, ist, dass die Türen jetzt nicht an Waffen gekoppelt sind, sondern von der Station gesteuert werden. So, du musst halt die Türen dort freischalten, die gelben, die grünen, die roten und die blauen. Reihenfolge may vary. Und dadurch, dass es halt eine Station ist, kann die Station die Türen auch wieder zumachen. Und das macht sie an einer Stelle auch. Inklusive Speicherräume und allem, also Stromausfall simuliert und so. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil bisher war es ja wirklich so, dass wir farbige Türen hatten und die mussten wir mit Raketen aufmachen und mit dem Icebeam und weiß was für Waffen. Und das ging halt nur mit Waffen-Upgrades und jetzt hat die Station die Kontrolle. Das spiegelt sich total im Gameplay wieder und macht für mich auch total Sinn. Und gleichzeitig brauchen wir halt diese Unterscheidung zwischen Raketen und Superraketen nicht mehr. Das heißt, dieses Durchschalten mit Select fällt weg, was mich immer genervt hat. Und das führen sie ja, glaube ich, dann in Zero Mission wieder ein. Da gibt es ja die Unterscheidung, glaube ich, wieder.
Das weiß ich nicht mehr. Aber ich finde das hier auch sehr praktisch, dass du quasi die Raketen später auf Super Missiles beziehungsweise dann auf Super Ice Missiles abgegradet werden. Das ist schon sehr praktisch,
ja, und
dass man da mit einem Knopfdruck hinkommt und das dann hat.
Genau, das spielt sich dadurch auch viel angenehmer. Du bist nicht die ganze Zeit am Nachdenken. Das fand ich bei Super Metroid echt anstrengend, weil du da wirklich viel durchschalten musstest zwischen allen möglichen, obwohl du so viele Tasten hattest. Nee, das fand ich sehr, sehr angenehm und auch irgendwie halt ziemlich cool tatsächlich. Prime macht's ja, was ja dann, ja, quasi parallel erschienen ist, dann auf dem GameCube macht's ja wieder anders, aber da hast du dann zusätzlich halt den Stick, mit dem du da durchschalten kannst. Was es dann wiederum okay macht, aber da hast du dann wieder quasi die alte Mechanik.
Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht mehr, wie es bei Metroid 2 Samus Returns war.
Ja, können wir auch ganz, ganz langsam jetzt ins Fazit übergehen. Denn wenn ich zurückblickend mich an Samus Returns erinnere, da sind ja deutlich mehr Fähigkeiten und Items und was weiß ich in das Remake da eingeflossen, die im ursprünglichen Spiel gar nicht drin waren. Und das wirkte.
Da hatte man ja auch noch diesen Schlag und sowas, diesen Konterschlag.
Und das wirkte für mich irgendwie deplatziert. Das wirkte so für mich beliebig und das ist hier in Fusion gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass jedes Upgrade, was ich hier finde, in irgendeiner Form Sinn ist und das dann auch betont wird dadurch, dass Adam dann an einigen Stellen sagt, so, irgendwie hatten wir gar nicht vorgesehen, dass du das hier bekommst. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und Samus Returns wirkte ein bisschen überladen in der Hinsicht. Ja, das ist mir so jetzt nochmal deutlich geworden. Und ja, Super Metroid ist ein bisschen kompliziert, aber da machen auch irgendwie alle Items irgendwie Sinn. Und da gibt's halt den coolen Scanner, den aber, glaube ich, Samus Returns, glaube ich, auch hat in irgendeiner Form.
Und man muss auch sagen, das ist ein Handheld-Spiel und ich denke halt, das ist auch ein bisschen episodenhafter und dadurch und auch weniger komplex einfach, ne? Also es wäre auch einfach zu friemelig, so ein Super Metroid auf dem GBA zu spielen, finde ich. Also finde diese Schlichtheit hat auch was. Also dass man halt ein paar wenige Mittel hat und weiß, wo man hin muss und so. Also als Spiel unterwegs ist das echt gut.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist auch bisher das Metroid, was ich am liebsten gespielt habe. Also ich kann mich dafür zu wenig an Zero Mission erinnern, aber ich glaube, diese GBA-Metroids sind bisher die Metroids, die ich am liebsten gespielt habe, von denen, die wir jetzt hier quasi vergame-talkt haben.
Genau. Magst du sonst einfach mal dein Fazit nennen? Ist es denn, du hast jetzt schon durchgehen lassen, dass es nicht dein Favorit ist insgesamt, aber wie würdest du es einordnen?
Also die wir jetzt besprochen haben, vielleicht. Also das das ist eine sehr gute Frage. Dadurch, dass es halt wirklich nicht so überladen ist, man muss halt immer dazu sehen, was mich vielleicht so ein bisschen gestört hat, waren auch immer noch diese X-Varianten, die nachher den Bossen kamen, die man quasi nochmal mit zu dem Bossfight mit zuzählen muss, als letzte Phase so. Das hat mir immer so ein bisschen sauer aufgestoßen, weil man irgendwie den Boss besiegt hat und dann kam ja trotzdem nochmal das, aber irgendwie ist es bisher, vielleicht, weil ich die letzten auch nicht mehr so gut in Erinnerung habe, aber bisher ist es, glaube ich, wirklich das 2D-Metroid, was ich am liebsten gespielt habe.
Ah doch, okay.
Ja.
Ja. Also bei mir ist es auch also, so.
Ja, würde ich sagen.
Ja, bei mir ist es auch so. Ich würde es auch als das für mich beste 2D-Metroid bislang einordnen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das Gameplay passt im Vergleich zu Super Metroid, wo ich mich wirklich mit über diesen Bandsprung aufgeregt habe, den man ja auch anwenden muss.
Das läuft hier alles in Fusion alles sehr viel smoother und leichter und so. Es ist alles sehr viel leichter umzusetzen. Also ich glaube, hätte mit Super Metroid die Steuerung von Fusion, würde Super Metroid weiterhin auf jeden Fall unangefochten auf der 1 sein, aber dadurch, dass hier alles ein bisschen smoother läuft, ist das schon ziemlich gut.
Ja, das stimmt. Und ich habe auch gar kein Problem damit, dass es viel linearer ist als die anderen Teile, weil du hast ja trotzdem noch genug Zeit, in Ruhe alles zu erkunden und die Items alle einzusammeln, wenn du diesen Moment nicht verpasst, wo die Station nachher alles dicht macht, kurz vorm Ende, so wie ich. Und ich mag das Setting, das finde ich total spannend und das trägt auch enorm zum Worldbuilding von der Metroid-Welt bei, was ich ja seit der ersten Episode beobachte sozusagen, wo ich auch viel Potenzial sehe für die Welt von Metroid an sich, wo man vielleicht auch noch sehr viel in der Zukunft noch erzählen kann. Das ist wirklich ein tolles Spiel und das sieht auch heute noch super aus. Also ich habe das sehr auf dem riesigen Fernseher genossen, muss ich sagen, obwohl es nie dafür entwickelt wurde. Ja. Robert, wie ist es bei dir? Ich meine, du hast es jetzt nicht ganz beendet.
Nee. Also ich fand es tatsächlich ein bisschen frustrierender als Samus Returns, wobei Samus Returns auch so Spitzen hatte, so Hashtag riesiger Roboter, der nervt und so. Und ich stimme auch zu, gameplaymäßig ist wirklich sehr, da ist der Feinschliff drüber. Also, dass man merkt, das Spiel ist ein bisschen moderner. Aber trotzdem, was so das Gesamterlebnis angeht, so Musik, Sound, Grafikdesign und Tiefe des Spiels, ist Super Metroid noch bei mir, bei den 2D Metroids ganz oben. Wobei, ich meine, ich hab das ja ohne Quicksave gespielt. Also klar, also diese Wandsprünge waren ganz, ganz furchtbar. Auch der Screw Attack war wirklich, wie eben gesagt, total friemelig. Also, dass ich eigentlich keine Lust hatte, das zu nutzen. bis man halt irgendwie das Timing raus hat. Es hat Ecken und Kanten, auf jeden Fall. Und das hier, es ist auf jeden Fall unbedingt zu empfehlen. Also, ich meine, mir haben diese Metroid-Spiele gefehlt, weil ich halt keine Möglichkeit hatte, die zu spielen. Jetzt habe ich mindestens 3 mit der Wii U auch. Und ja, also ich finde, wenn man Metroid mag 2D, sollte man das unbedingt noch mitnehmen. Weil es wirklich, ja, eine der, es ist das Rezept, aber sehr raffiniert und auf ein paar Grundzutaten halt gebacken mit einer neuen Prise von etwas drin, ja.
Und ja, aufgrund der Corona-Krise auch irgendwie aktueller denn je. Also ich musste wirklich herzhaft schmunzeln, als ich da diese Zeile las. Das, Nebenwirkung von dieser Impfung ist jetzt allerdings, dass du kälteempfindlich bist, Samus. Okay, ja, das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Ja. Ja, schön. Dann denke ich mal, das ist auch ein guter Abschluss jetzt für diese Episode. Wir freuen uns, glaube ich, alle auf Metroid Dread und ich mich auch auf Other M. Ich glaube, das muss ich irgendwann noch nachholen. Ich habe es auch da, ich habe es vor Jahren, etlichen Jahren schon mal gekauft, für glaube ich, 5 € oder so. Ich muss es nur in die Wii U einlegen. Allerdings, ich habe jetzt aus Neugier meine Wii U mal wieder ausgepackt, angeschlossen und die Metroid Prime Trilogy mal gestartet und war entsetzt, wie schlecht das Bild ist auf einem großen Fernseher von der Wii U. Ui, da weiß ich noch
es
nicht.
Es skaliert so schlecht hoch.
Ja.
Es ist sogar besser, wenn man den analogen Ausgang der Wii U nimmt und ein RGB irgendwie, also SCART anschließt an den Fernseher. Also ich weiß echt nicht, was da los ist.
Ja. Oh, vielleicht muss ich das mal machen, aber ich war entsetzt, wie schlecht dieses Bild
von... Geht das bei unserem Fernseher? Ich glaube, unser Fernseher hat gar keinen analogen Eingang mehr.
Keine Ahnung.
Da müsstest du einen Umwandler haben.
Ja, also da muss ich noch mal ran, bevor ich da starte. Aber das hat mich echt schockiert. Leider.
Aber Other M sieht okay aus.
Okay. Hast du schon getestet auf der Wii
U? Ja, das ist halt native auf der Wii U, ja. Also...
Okay.
Das ist, also, und ich habe sie angefangen und es war okay. Also könnte man durchaus, also ich hätte Lust, ja.
Ich müsste es dann auch irgendwie spielen.
Ja, genau, aber ich denke mal, dass Dread, glaube ich, erstmal naheliegender ist. Das erscheint ja schon in, ja gut, zweieinhalb Monaten, Anfang Oktober, stand jetzt, wo wir diese Episode aufnehmen. Ich habe es vorbestellt und ja, das wird also großartig. Also
wirst du einen Schlüsselanhänger haben, ne?
Nee, ich habe die normale Version vorbestellt. Dieses Drama mit dem Vorbestellen von Metroid Special Editions mache ich seit Samus Returns nicht mehr mit.
Ich habe bei einem großen Elektronikfachmarkt vorbestellt und da gibt's ein Mauspad mit dazu.
Okay, what?
Warum? Why ever?
Es gibt Amiibo auch, oder ja. Was? Oh nein, die sind schon out of stock, oder was?
Ja, die sind out of stock. Ja, das stimmt, ja.
Oh nein, die sind schon weg.
Ah, die kommen wieder. Da hast du irgendwie nochmal die Gelegenheit.
Für das dreifache Preis.
Aber auch die Special Edition gibt's nicht mehr, kann das sein?
Es gab eine Special Edition.
Also von Metroid Dread, die ist schon weg, oder?
Ja, die war
mit Sicherheit.
Bei den meisten Quellen habe ich sie auch schon nicht mehr gesehen, das stimmt. Ja.
Der tolle Schlüsselanhänger.
Okay, Robert. Du hast ja bis 8. Oktober noch Zeit. Versuch noch irgendwie Hand an die Special Edition zu legen. Ich werde es, wie gesagt, nicht tun. Aber falls ich eine sehe, könnte ich dir eine mitbringen. Ja, gut, dann belassen wir das an dieser Stelle bei Metroid. Wir hoffen, dass wir euch mit dem Game Talk hier zu Metroid Fusion vielleicht nochmal helfen konnten, die Story von Fusion nochmal aufzufrischen, falls ihr es jetzt nicht selber nochmal gespielt habt und die Wartezeit auf Metroid Dread natürlich etwas zu verkürzen. Und ja, für mich ist das auf jeden Fall ein kommender AAA-Titel auf der Switch, den ich sehnlichst erwarte, denn da war für mich durchaus jetzt ein paar Jahre Ebbe auf der Switch, was das angeht. Aber langsam kommen da ja wieder tolle Titel und sogar ein richtiges Metroid. Ja, bei euch bedanke ich mich natürlich wieder für die Unterstützung, Carsten, Robert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Metroid Fusion jetzt für den Podcast. Haben wir ja alle extra uns nochmal dran gesetzt, das jetzt nachzuholen für diese Episode, weil es ja auch für uns alle ja quasi neu war in dem Sinne. Und ja, wenn ihr uns abonnieren wollt, schaut mal auf unserer Website vorbei, playtogether-podcast.de. Da findet ihr den großen Abonnieren-Button. Könnt uns auch auf iTunes und sogar Spotify finden. Und ja, dann bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal und weiterhin ein frohes Zocken.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.